Von der Insel mit zwei Bergen, für die man kein kleines Blatt braucht, fährt der Besenwagen dich heute zurück ins Ruhrgebiet. Deine Hosts sind mal wieder völlig aufs Rheinland konzentriert und unser Gast pünktlich wieder zurück aus Australien in der Stadt am Rinn. Anton Schiffer darf endlich von seinem ersten Ausflug als flotte Biene berichten, nachdem er bereits seit einem Jahr Teil einer geheimen Besenwagenproduktion ist, aber mehr dazu im zweiten Teil der Folge. Erstmal danke fürs Einsteigen in den gelben Bus. Mein Name ist Bastian Marx.
Meiner ist Paul Voss.
Und meiner ist Andi Stauf.
Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von...
So, wie du vielleicht letzte Woche schon mitbekommen hast und wenn nicht, dann jetzt, gibt's von Ministry was Neues, nämlich die Immune Sticks. Und die sind echt praktisch. Man bekommt die nämlich in Einzeldosis abgepackt und so kannst du die ganz einfach in den Mund schütten. Und was steckt drin? Bewährte pflanzliche Inhaltsstoffe wie Eldercraft, das ist ein Holunderbeerenextrakt, der schon durch Wasserextraktion gewonnen wird. Und zusätzlich ist Zitronenpulver drin. Damit kann der Körper das Ganze besser aufnehmen. Ein bisschen Rohrzucker gibt's auch. Und damit ist das super bioverfügbare Zinkgluconat besser löslich. Und das Beste? Jede Charge wird durch Informed Sport Labor getestet, so dass du das im Leistungssport einsetzen kannst, ohne dir Gedanken machen zu müssen.
Ja, und ich habe letzte Woche schon gesagt, dass jetzt gerade so die Phase ist mit den Trainingslagern, kurz vor den ersten Rennen, Reisen dazwischen, wo die Fahrer anfällig sind für Erkältungskrankheiten oder Erkältungssymptome. Und was ist passiert? Diese Woche direkt das Produkt an zwei Fahrer empfohlen, die nämlich genau damit zu kämpfen haben und sich das dann gleich bestellt haben. Und ja, also wer jetzt gerade viel trainiert und in der Jahreszeit unterwegs ist, dem kann man nur empfehlen, ein bisschen was für den Immunsupport zu tun.
Ja, die Immunsticks gehen auf jeden Fall rein, wie gut das Baklava. Und nee, jetzt mal ernsthaft, ich habe das Produkt jetzt auch schon seit einer Weile und bin jetzt auch gerade Heavy User, weil jetzt echt unangenehme Zeit hier komme aus Gran Canaria bei schön plus 20 Grad Training jetzt hier. Immer so 0 Grad Regen, heute auch mal 7 bis 10 Grad, aber alles immer so unangenehm Bereich und das ist auf jeden Fall das richtige Produkt, um gesund durchs Frühjahr zu kommen.
Ja, und wer hätte es gedacht, mit uns gibt es das Ganze ein bisschen günstiger. Mit dem Code ImmuneSticks20BW bekommt ihr auf die Packung mit 30 Stück einen Rabatt von 20% und bekommt für eben knapp einen 20 genug Sticks, um euch und euer Immunsystem für die kommende Zeit zu wappnen.
Ja, bleibt gesund und alle Infos findet ihr wie immer auch in den Shownotes.
Kölle am Ring.
Am Ring, ja.
Stummes G hinten dran, Basti.
Ja, ich weiß, auf die Ringe heißt es ja auch so schön immer, ne?
Wie auf die Ringe.
Ja, das ist wieder was anderes. Das sind wirklich Ringe.
Triple A, Junge.
Wovon redet ihr? Könnt ihr mich ganz kurz
aufklären? Kölner Straßen sind ringförmig um die Innenstadt angelegt. Und das sind dann die verschiedenen Ringe. Und insbesondere gibt es dann den Ring, das ist so die Ausgehmeile oder war mal, sag ich mal, eher die Ausgehmeile in Köln.
Mhm. Okay. Und dann hat man so für die, aber diese Discos, die waren so auch so ein bisschen auch, ja, wie soll man sagen, was war das für ein Style auf den Ringen?
Das war in den 2000ern war das der ja. Style.
Da war so David Kopp war da unterwegs auf jeden Fall.
Ja gut, der war aber überall unterwegs, ne?
Wo fangen wir an?
Ja. Ich habe heute
meinen Dyson mit meinem gelben Ferrari-Pulli abgehängt, den mir Jan umgeschenkt hat.
Das Ding ist, wir sehen dich natürlich gerade nicht, weil wir sehen ja immer nur so einen Mini-Ausschnitt.
Ja, aber es ist immer eine Überraschung für uns auch dann wieder in der YouTube-Aufnahme.
Passt auf jeden Fall farblich zu Pauls Pullover. Jetzt hättet ihr mir vorgeschaltet,
dann hätte ich auch noch was Gelbes
angezogen.
Ja, aber wie gesagt, ich sehe es nicht, deswegen. Aber er freut mich, dass wir uns hier farblich abgestimmt haben. Ich habe heute versucht, Intervallberge zu finden, nicht so weit weg von hier.
Wo aber
ich
du bin. Hättest doch einfach auf den Klingenring fahren können. Da bist du ja noch hingefahren nachher.
Klingenring?
Ja, das ist das zweite Ding, was du dann gefahren bist, dieser Rundkurs da.
Ja, der Ding ist, aber ich hatte die eigentlich am Anfang vom Training stehen, der Baller, bis dahin ist das schon über eine Stunde und ich wollte die Anfahrt so kurz wie möglich halten. Ich war da ja noch nie, wo ich heute war, also da in diesem Einberg. Mhm. Habe ich ja auch festgestellt, dass es nicht so optimal war, vor allem mit der Pausenzeit. Die war auch ein bisschen länger, weil es zu flach war und man nicht schnell genug wieder unten war. Naja, learning by doing, ne?
Ich sag, du warst nicht weit weg von einem guten Spot auf jeden Fall.
Ja, ich weiß, ja.
Wie lange mussten die Intervalle denn sein?
Insgesamt 5 Minuten. Aber war halt auch schon zügig. Also musste halt auch schon irgendwie zu 2,5 Kilometer mussten es halt auch schon sein. 2,5 bis 3. So, und das ist halt, also 3 jetzt nicht, aber so 2,5 müssen schon sein. Und da musst du schon suchen. Also damit du halt auch ein bisschen Prozent da hast, ne? Also nicht nur irgendwie flach rein und dann, ja.
Ein Halde schon kurz mit 5 Minuten.
Ja,
das hätte nicht gereicht, glaube ich.
Nee, die Halde ist zu knapp, ja. Aber ja, ich komme der Sache dichter oder näher.
Ja. Hey, Klingenring, bist du heute gefahren und hast es nicht gewusst? Das ist die Weltmeisterschaftsstrecke von 1954.
Klingenring ist quasi aus Solingen die Abfahrt runter zum
Campingplatz. Genau, zu diesem Campingplatz, Minigolfplatz drüben hoch, dann drüben wieder runter und wieder nach Solingen hoch.
Echt, das war WM-Strecke?
Ja.
Alter, richtig schwer, ey.
Aber andersrum. Du bist Klingenring rückwärts gefahren und andersrum war die WM-Strecke. Die hatte 250 Kilometer und 4000 irgendwas Höhenmeter.
Alter, krass.
Da bin ich immer lang gefahren, wenn ich keinen Bock hatte.
Ja, ist halt mal was anderes.
Also so kein Bock in die andere Richtung ist halt dann immer flach und das wäre ja super langweilig. Wenn ich keinen Bock hatte und so ein bisschen Belastung gebraucht habe, bin ich immer da auf jeden Fall lang gefahren. Es waren so knapp 3 Stunden die Runde. Und dann einfach krass. Voll auf Zug.
Aber das, ja okay, ja. Beim nächsten Mal fahre ich da einfach direkt hin. Ja,
ja und es gibt eine Auffahrt von der Wipperaue. Hm. Da kannst du schon deine Intervalle fahren. Also da brauche ich all out mit Steigung 10 Minuten, bis ich oben in Solingen bin.
Ah, das ist die unten vom Campingplatz dann hoch Richtung
Solingen. Nee, das ist noch nicht der Klingenring. Das ist zum Klingenring hin. Das ist so, unten ist so eine Scherenschleiferei und dann geht so eine kleine Straße hoch nach Solingen und da fährst du auf den Klingenring drauf. Und diese erste Auffahrt kannst du schon für Intervalle fahren. Also ja, das ist der kürzeste.
Schick mir das nachher mal bitte. Ja. Gut, hätten wir es auch geklärt.
Kleine Aufklärung. Alle, die im Ruhrgebiet wohnen, wissen Bescheid. Und
naja, da sage ich dir jetzt als Experte, das ist doch kein Ruhrgebiet.
Nicht? Komisch.
Ja, komisch, ja.
Komisch.
Ich lerne es langsam, nachdem ich mehrfach schon beschimpft wurde innerhalb dieses Podcasts und
beschimpft, belehrt vielleicht.
Naja, also du
freust dich dann gleich an, ne, wenn ich das mache, Paul.
Ja, also du bist ja sonst immer sehr entspannt, aber da merkt man schon einen leichten Unterton bei dir, also einer minimalen Aggression, so daher ich nehme es mir zu Herzen, Andi, ich lerne.
Kommen wir doch direkt nochmal zur Großblattinsel.
Ja, wie wir feststellen durften, ist Malle jetzt mittlerweile, also die Berge da, ne, das sind auch noch so kleine Hügel für einige anscheinend, weil man fährt da jetzt einfach nur noch mit Monoscheibe hoch, also gar nicht mehr, also Umwerfer weg, kleines Blatt brauchst du auch nicht mehr, sondern montiert dir halt einfach den 54er Monoblatt und dann reicht das. Einfach schnell genug fahren.
Ist doch kein Berg steil da, ist doch nichts über 6%.
Nee, gar nicht.
Ja.
Also ich finde, das ist schon einige Anstiege, auch mal über 6%. Aber ne, wie überall, die Geschwindigkeit macht's. Und also zum Kontext, Remco Evenepoel hat 2 Eintagesrennen der Mallorca-Challenge gewonnen. Mit 2 Eintagesrennen der Mallorca-Challenge. Und ist beide Tage mit Monokettenblatt gefahren. Ich gehe davon aus, dass es ein 54er war 52. Denke ich mal, wäre ihm zu klein so. Deswegen gehen wir von aus 54 und hinten wahrscheinlich so 10 bis 33, eventuell 36er Kassette. Aber muss man schon wollen, ne? Also.
Aber hatten sie auch vor dann, ne? Also hat er auch gesagt, wir wollten jeden Tag so schwer wie möglich machen, sonst werde ich nicht besser, hat er gesagt.
Fair enough. Aber ich finde das schon krass, dass wir jetzt angekommen sind im Zeitalter, wo für solche Rennen einfach, also machst du einfach weg mit Umwerfer. Also reicht nur noch ein Kettenblatt.
Ja, du hast ja hinten halt auch ein bisschen mehr Spielraum, ne? Wann hattest du denn früher mal eine größere Kassette als ein 28er?
Ja, Andi, aber 54, 36 ist es auch nicht, also da muss man schon auch immer noch eine zügig fahren, damit das auch im langsamen Tempo in Anführungsstrichen angenehm ist. Also wenn man mal ruhig
fährt. Der kam da auch ganz geschmeidig raufgefahren, also
ja,
das sah aus wie so ein gemütliches Training.
Also ja, die sind in den Putsch reingefahren, dann war ich erstmal beeindruckt von Max Bock, der da jetzt im Devo-Team fährt, der erstmal die ersten, weiß ich nicht, 6-7 Kilometer vom Putsch von vorne so gefahren ist, dass Nico Denz direkt an Posi 2 seinen Feierabend angetreten ist. Ja, der Bock sah Nico völlig entspannt aus. Der ist ja dann nämlich noch aus der Führung rausgegangen und ist wieder zweite Posi eingeschert und ist eigentlich genauso weitergefahren nochmal, bis Remco dann wirklich attackiert hat.
Das Witzige ist da ja auch, da gab es danach auch ein paar Memes, ne, zu Nico Denz. Also wo Leute das Foto genommen haben, wie Bock von vorne fährt und Nico dahinter wirklich so richtig am Leiden.
Vielleicht ein bisschen Kontext zu Max Bock. Findet.
Ja, ein bisschen Kontext kann ich gleich mal geben. Ich wollte jetzt nur noch mal gucken, wann er diesen Europameister-Ding da gewonnen hat.
Genau, du kannst ja weiter suchen.
Europameisterschaft im Bergfahren, ne?
Da kann man auch noch, dazu gibt es dann auch noch quasi Aussage, ich glaube auch von Nico Denz.
Ist doch Felix Großschattner geworden.
Über das Mannschaftszeitfahren auch bei Mallorca, wo Nico Denz, ich glaube, der musste hinter Remco fahren, kann das sein?
Ja.
Also der hat auf jeden Fall ein paar schwere Tage am Hinterrad. Und also hinter Remco Mannschaftszeitfahren fahren zu müssen, ist einfach Doppelführung. Ne? Da musst du eigentlich auch den Stärksten schon hintersetzen, also den mit dem größten Motor, weil sonst funktioniert das ja einfach nicht. Aber das muss so räudig sein. Also da bist du ja eigentlich nur da, deine einzige Aufgabe ist ja wenigstens 10 Sekunden noch Führung zu fahren und dann darfst du rausgehen. Also mehr wird dann wahrscheinlich von dir gar nicht verlangt. Weil du bist ja vorher schon 5 Minuten
im Wind gefahren. Wenn du Nico Denz bist, schonst du halt alle hinter dir. Das ist deine Aufgabe genau. Dann.
Ja. Das ist, also, ja. Also da
Grüße gehen raus, Nico, falls du das hörst.
Ja, aber ist mir auch aufgefallen, dass der Bock da ganz schön hochgezogen ist. Und er ist ja schon mal ein Jahr für das Juniorenteam von Bora gefahren. War dann bei Marco Brenner Nachwuchsteam, engagiert sich ja auch für eine Juniorenmannschaft aus Bayern. Und ist dann, glaube ich, auch über so ein paar Teams jetzt wieder zu den Red Bull, eigentlich nur ein Team, ist dann nämlich 2 Jahre für die Nachwuchsmannschaft von Groupama FDJ gefahren. Und eben jetzt 2026 geht er für die Rookies von Red Bull Boransgrohe an den Start. Und er hat eben diese europäische Bergmeisterschaft, das war so ein ganz komisches Event. Ich weiß gar nicht, wo sind die da drauf gefahren? Weiß es nur einer von euch?
Auf irgendeinen Pass. Ich weiß nicht, ob auf einen.
Ja. Also wirklich nur von unten bis oben, ne? Also nur einen Pass drauf gefahren.
Bergzeitfahren quasi, ne?
Genau, da hat er, glaube ich, dann die U23-Version gewonnen.
Und Felix Großschattner hat, glaube ich, die Elite-Version gewonnen.
Genau.
Die gab es einmal, ne? Also du bist ist man da quasi ewiger Europameister.
Erstmal.
Wer weiß. Ist er auch schon, hat aber auch schon bei den Junioren, ich weiß nicht, ob es dann auch eine Meisterschaft war, hat da den Sauerländer Bergpreis gewonnen, der auch dann in der U23 zumindest immer als deutsche Bergmeisterschaft ausgefahren wird. Die hat er auf jeden Fall auch gewonnen. Und wie man sich jetzt vorstellen kann,
bei Weltmeisterschaft
ist ein Bergfahrer, würde ich sagen.
Bei Weltmeisterschaft wird er auch bester Deutscher, glaube ich. Und ist Top 10 oder 11. 10. oder 11. geworden oder so, glaube ich, ne? In Ruanda.
Also er war auf jeden Fall bei der EM 9. und 11. genau, bei der Weltmeisterschaft als bester Deutscher.
Ich hatte kurz mit ihm zu tun, auch letztes Jahr noch. Nach der Lavenir, da ist er, glaube ich, so richtig zum ersten Mal so in Erscheinung getreten für die breite Öffentlichkeit. Und keine Rechtsbrüche hier. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt hatte er noch keinen Agenten. Ich habe ihn nicht deswegen angerufen, sondern weil Bas Tietema mir gesagt hat, ich soll ihn mal vorfühlen, ob er schon ein Team hat für nächstes Jahr. Und da haben wir kurz telefoniert, auf jeden Fall auch super sympathisch. Und da war er dann. Er wusste zu dem Zeitpunkt noch nichts, also hat A mit verschiedenen Agenten, B schon mit verschiedenen Teams gesprochen und dann hatten wir wieder Kontakt, dann war das aber schon geritzt mit Bora, also ich glaube, der hatte da auch richtig Bock drauf einfach.
Ja, und wie gesagt, er war ja eigentlich schon mal in der Struktur drin. Ich weiß nicht, warum er dann ein Jahr nicht oder nur ein Jahr dabei war, aber es ist halt auch oft so, dass, ich sag mal, gerade bei den Junioren, so die reinen oder Jungs, die vielleicht mal reine Bergfahrer werden. Ich glaube, der wiegt ja auch irgendwie nur so 55, 56 Kilo, dass die da eben in den Nachwuchsklassen noch nicht so ganz gut auf sich aufmerksam machen können, weil es ja kaum Rennen gibt, ne, die mal länger als ein paar Minuten bergauf gehen und da dann meistens die einfach schon ein bisschen kräftiger weiterentwickelt sind, auch einen Vorteil haben. Mhm. Also von daher jetzt keine Riesenüberraschung, aber auf jeden Fall schön zu sehen, dass er da jetzt bei den Profis auch schon, ne, erstes Rennen dieses Jahr direkt bei den Rennen auf Mallorca, die auch wirklich in den letzten Jahren auch immer voll gefahren wurden. Also da fallen regelmäßig Bestleistungen für die Profis. Und dass er da direkt so eine dominante oder eine präsente Rolle spielt, war schon cool, ne?
Ja, was ich da allgemein interessant fand jetzt bei Red Bull Boranskoe, dass sie ja wirklich sehr viel gemixt haben, ne? Mit den Devo-Fahrern, auch bei der letzten Etappe, bei der Sprintankunft in Palma.
Ich glaube, beim Teamzeitfahren war Lorenzo Finn dabei.
Genau.
Der U23-Weltmeister auf der Straße aber.
Richtig. Und am letzten Tag, da sollten die eigentlich einen Leadout fahren für auch einen vom Devo-Fahrer. Ich glaube, der wird dann Zweiter oder Dritter, ne? Ich glaube, Annika hat den Nummer 10. Genau, und gewonnen hat. Aber das sah so aus, als wenn der nicht mehr schalten konnte. Auf jeden Fall, als wenn der Gang nicht gepasst hat, sagen wir mal so.
Ja, gut.
Der hat Frequenztraining gemacht.
Der kommt aus Junioren, Paul. Der war das noch nicht gewohnt.
Nee, Junioren, Andi, nee, stimmt nicht, Junioren ist keine Übersetzungsbeschränkung mehr.
Ja, aber ich glaube nicht, dass die Junioren immer eine Voll-, also die sind bestimmt keinen 56-10 oder was gefahren. Ja,
aber ja, auf jeden Fall sah das witzig aus. Und da gewinnt ja, wer gewinnt da? Den Namen hatte ich vorher.
Arne Marit, oder?
Genau. Mhm. Sein eigentlicher Anfahrer, der sich wiederum, glaube ich, im Vorfeld anscheinend und dann so irgendwie ja fand es, glaube ich, nicht so cool, dass er Anfahrer spielen muss für
einen
Devo-Fahrer.
So ein bisschen Resterampe von Intermarché war, oder? Also den Marit haben sie, glaube ich, relativ spät noch geholt.
Ja, du, wie der jetzt da im Team gelandet ist, weiß ich nicht, aber war heute auch wieder Zweiter. Läuft ja ganz, ganz gut. Und ja, ich glaube, die Struktur, die Teams bei Bora, die wachsen so ein bisschen zusammen jetzt, ne? Ist, glaube ich, auch ganz wichtig, da so ein bisschen fließende Übergänge zu schaffen zwischen den Devo-Teams und der Profimannschaft, um ja jetzt gerade bei so Rennen, ne, 1.1-Rennen, 2.1-Rundfahrten, da kann man auch schon die guten Nachwuchsfahrer einsetzen. Und ich meine, hat ja auch ganz gut geklappt. Magagnotti hätte ich auch gerne, mit dem hätte ich auch gerne zusammengearbeitet, aber da fehlt mir so ein bisschen die italienischen Connections, sagen wir mal so. Der ist mir nämlich schon auch bei den Sprints in den Junioren aufgefallen, dass er da auf jeden Fall ein gutes Auge hat. Und auch wenn er, ich sag mal, ein, zwei Gänge zu klein gefahren ist, hat er sich ja doch noch ganz gut durchgesetzt. Und mit ein bisschen mehr Übersetzung hätte er wahrscheinlich auch das Hinterrad von seinem Anfahrer richtig halten können. Und wer weiß, vielleicht hätte er dann auch schon gewonnen. Also ganz unberechtigt war die Rolle, die ihm dazu teil geworden ist, ja nicht. Ne? Also auch wenn nachher Arne Maritz das gut ausgenutzt hat, dass er da das Ding nach Hause bringen konnte.
Was ich ja trotzdem auch dann irgendwie jetzt interessant finde, generell in Mallorca, natürlich hat Remco irgendwie auch zwei Etappen gewonnen, aber die haben von 5 Möglichkeiten haben sie 4 Rennen gewonnen. Und wir hatten ja Zach Dempster hier im Podcast, letzte Folge in 25, glaube ich, also hört er gerne nochmal rein, hat er auch über dieses Winning-Mindset gesprochen. Da irgendwie dahingehend was zu ändern, halt quasi die kleineren Rennen auch eher noch zu targeten, damit man Erfolgserlebnisse hat auch mal. Und scheint ja zu funktionieren, also man muss schon sagen, dass die Machtmittel, die jetzt aufgetreten sind, fand ich schon stark. Klar, ist jetzt kein World Tour Rennen, Poggi war nicht da und da haben noch ganz viele andere große Namen gefehlt, aber trotzdem war das schon eine solide Vorstellung.
Ja, kommen wir, also natürlich, mega Auftritt. Was mich so ein bisschen genervt hat, ist so die Remco-Attitüde. Wie heißt der Junge von Tudor, der da am letzten Tag Zweiter wird oder am vorletzten Tag?
Matthias Mondell?
Ja, du hast gesagt, das ist kein No-Name. Ich habe gesagt, das ist ein No-Name von Tudor. Also sagen wir es mal so. Remco attackiert am Putsch, fährt dann übers Kloster Richtung Tanke und runter mit Rondell weg. Und die beiden sind zu zweit und dann ist Remco und dieser Junge, der an dem Tag 2000 Insta-Follower hatte. Also so eine große Nummer kann er nicht sein. In was Rempos Windschatten. 2200 Insta-Follower hatte er, glaube ich. Ich habe mal kurz geguckt.
Ja, ich finde, das also, hat aber im Radsport gar nichts
zu sagen. Hat nichts mit dem Radsport zu tun, aber jetzt ganz ehrlich, den kannten jetzt nicht so viele Leute zu dem Zeitpunkt. Da muss man schon auch Radsport-Nerd sein, um zu wissen, wie gut der ist. Und trotzdem in dem Moment, der ist dann mit Remco alleine weg, man weiß ungefähr, die kommen durch, weiß man auch zu 100%, dass Remco dieses Rennen gewinnen wird, was da am Schluss noch irgendwie 6 Minuten bergauf geht. Und Remco macht den einfach so rund, schreit den an, dass er Führung fahren soll. Dann fahren die unten in den letzten Berg rein. Remco schwingt raus, lässt den vorne fahren. Und weißt du ja schon.
Ich habe es auch die ganze Zeit geschaut. Wann hat denn den angeschrien? Also ja, angeschrien.
Zu gerufen, hat ihm so einen aufgeregten Ellbogen gegeben und so. Halt so, Remco, so wie Remco halt ist, ne? Und dann attackiert er ihn da unten so dumm. Ich weiß nicht, es nervt mich irgendwie.
Also ich hab die Aufregung von ihm nicht gesehen,
so,
um ehrlich zu sein.
Remco, du bist einfach so, keiner hat die Klasse von dir in diesem Rennen. So, okay, du nimmst das ernst, du willst unbedingt gewinnen, aber entspann dich doch mal, wenn du damit so, du bist wahrscheinlich das Vorbild von dem, der da mit dir unterwegs ist, so, und gewinnst eh, so, fahr ihn einfach vom Rad oder sag, gib dem die Hand unten und dann attackier ihn, aber attackier ihn nicht so.
Ja, auf jeden Fall sollte man sich den Namen ab jetzt spätestens mal merken. Er war letztes Jahr schon, ich glaube, bei der Tour de Romandie, also einer World Tour Rundfahrt, unter den ersten 10 in der Gesamtwertung. Hat auch sonst noch ein paar gute GC-Ergebnisse gehabt. Und ist mal wieder ein Quereinsteiger. Kommt eigentlich aus dem Speedskating und fährt also, hat schon immer Radtraining dann dementsprechend gemacht.
Speedskating, so da fällt mir so ein deutscher Meister ein aus Berlin.
Vier Jahre mittlerweile. Fährt er, glaube ich, erst Radrennen und ja, hat sich ja in der Zeit auf jeden Fall schon ganz gut entwickelt, wenn er da jetzt dieses Jahr schon so reingeht in die Saison und gilt, glaube ich, so ein bisschen auch als GC-Hoffnung der Mannschaft in Zukunft. Also ja, kann man sich mal aufschreiben oder merken den Namen und weiterhin beobachten. Aber ich habe mich über was ganz anderes aufgeregt bei der Mallorca-Challenge und zwar, sagen wir, ganz ehrlich, also ich weiß nicht, wie das den anderen Leuten so auffällt, aber ich kann fast mir kein Radrennen mehr angucken, wenn ich sehe, wie viele Motorräder einfach viel zu nah an den Fahrern dran sind. Also man kann das ja, ich weiß nicht, man kann das schlecht selber ausprobieren jetzt so im Straßenverkehr, aber alle, die schon mal so hinter dem Motorrad, mit dem Rad hinterher gefahren sind, die wissen einfach, wie viel das ausmacht und das kann schon einfach den Unterschied machen, ne, um eine Lücke von ein paar Metern aufzumachen, die dann nicht mehr geschlossen wird. Und das finde ich, ist einfach offensichtlich, dass das die Ergebnisse der Rennen verzerrt. Wie du sagst, Basti, ich glaube nicht, dass dich da Remco den Sieg hätte wegnehmen lassen, aber es macht einfach einen riesen Einfluss auf die Rennen und dass da die UCI nichts unternimmt, das ist für mich einfach unverständlich. Also da muss man mindestens mal die Motorräder, das sind ja auch oft nur Fotografen, die dann da noch mit dabei sind, nicht immer nur Kameramotorräder, dass man die stärker begrenzt. Ich meine, wie viele Fotos willst du machen bei so einem Rennen? Und ja, es ist einfach zum Haare raufen, ganz ehrlich. Also das ist einfach richtig scheiße, muss ich sagen. Und nimmt mir auch oft schon dann so die Lust, noch weiter zuzugucken. Wenn ich sehe, so jetzt passiert hier gerade wieder eine Entscheidung, die ohne das Motorrad anders ausgesehen hätte. Und also in anderen Sportarten einfach der Schiedsrichter Regeln nicht beachtet und falsch bewertet. Keine Ahnung. Also es ist wirklich so ein bisschen Verzerrung des Wettbewerbs. Und ja, ich habe auch noch nicht so richtig in der Richtung gehört, ob es da unter Ausschüsse zu gibt oder irgendwelche Arbeitsgruppen bei der UCI, die das Thema vielleicht mal angehen, weil es wäre ja technisch irgendwie zu lösen. Ja, also wir haben schon diese Laser-Geschichten aus dem Marathon gesehen. Ne, man kann heutzutage, wie gesagt, da einiges tun und ich hoffe, dass da mal irgendwie was passiert.
Aber auch da, ne, ich habe es öfters erwähnt, ich durfte es ja mal bei Parenzo machen, Regulator, und das ist halt oft die Motorradfahrer, es ist halt Regieanweisung, ne, wenn es Kameramotorräder sind, natürlich in dem Fall, also fürs Fernsehen. worauf die dann irgendwie reagieren und dann ignorieren die auch ganz gerne mal die Kommissäre und da gibt es halt einfach keine, es gibt halt, also quasi die UCI greift oder der Rennveranstalter greift auch nicht hart genug durch bei solchen Sachen, ne? Das ist natürlich auch ein Problem. Aber jetzt da bei Remco an dem Berg, das hat nichts am Rennen geändert. Nee. Aber wer attackiert und das Kameramotorrad, das war halt echt, das war wirklich lächerlich und auch bergunter, wieder, wo der Movistar-Fahrer, also du hast ja gesehen, rein aus der Kameraperspektive, das Motorrad war einfach sehr dicht dran. Du hast gesehen, wie locker er da eigentlich runterfährt im Verhältnis zu dem, was Remco sich dahinter verbiegen musste. Und das ist halt lächerlich. Und man hat schon irgendwie das Gefühl, dass diese kleinen Rennen, Mallorca wahrscheinlich ist ja noch ein kleineres Rennen im Verhältnis zu einer World Tour Rennen, ist es einfach so, das wird eher schlimmer über die Jahre. Jetzt gleich würde ich gerne mal auf Marseille zu sprechen kommen, auf das Rennen, was da war. Also irgendwie weniger Sicherheit, weniger also so weniger in solche Richtungen, dass das Rennen beeinflusst wird. Also wird weniger kontrolliert, weniger irgendwas irgendwie unternommen, sondern man lässt es einfach so laufen von Verbandsseite. Und das ist halt schon hart. Also, ja, keine Ahnung.
Ja.
Ich finde, es bei der Tour kommt das nicht mal allzu häufig vor, aber ja.
Vielleicht abschließend nochmal Mallorca Challenge, was ja noch ganz erfreulich war. Georg Steinhauser hat ja so fast schon ein kleines Comeback gefeiert. Der hatte ja lange Zeit mit einer Borreliose zu kämpfen. War lange Zeit eigentlich so auch, glaube ich, im Unklaren, was er genau hat. Scheint das ganz gut jetzt zum Glück überwunden zu haben und hat jetzt auf Mallorca Challenge, glaube ich, fast jeden Tag ein Top 10 gehabt, oder? Mhm. Ich meine schon, ne? Ja, also außer jetzt beim Abschluss in Palma, wo es einen Sprint gab. Ja, scheint hoffentlich ein gutes Jahr für ihn wieder zu werden.
Ja. Kurz zum Grand Prix Cycliste de Marseille, la Marseillienne. Auf jeden Fall UCI-Rennen 1.1 in Frankreich, Brian Coquart gewinnt, herzlichen Glückwunsch. Aber worüber ich eigentlich reden will, ist die Zielankunft da. Lecco mio. Ich habe mir das angeschaut. Das Schöne ist, du kannst in Frankreich ja wirklich jedes Dorfrennen, wird ja da im Fernsehen irgendwo übertragen. Und also ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Also erstmal irgendwelche E-Bike-Fahrenden auf der Fahrbahn, dann irgendwelche Leute, die vorher noch die Straße queren, dann irgendwelche Kommissäre, die im Zielsprint nicht hinter der Bande stehen, sondern vor der Bande, also quasi auf Rennstrecke. Und daneben passiert dann direkt auch ein Sturz. Und habt ihr diese Fahrbahnteile auf der Straße gesehen, die einfach so wirklich, total. Wie hoch waren die? So 5 Zentimeter? Aber
es war
aber
hoch. Einfach so, wie als wäre der Radweg quasi auf der Straße noch mit dabei.
Genau.
Aber so auch leicht von der Straße getrennt. Aber das war nicht abgesperrt, sondern Alter. Teil des Rennens. Und gleichzeitig war in der Mitte der Straße noch so ein Riss im Asphalt in Fahrbahnrichtung, dass es sah auch aus, als wenn du da mit dem Rennradreifen reinfährst, dass du stecken bleibst. Also hattest du so zwei in Rennrichtung führende Barrieren in einer Sprintanfahrt auf den letzten 500 Metern.
Ja, und dann hast du, keine Ahnung, so bis 300 Meter vom Ziel hast du eigentlich eine Straße, keine Ahnung, die so breit wie eine Großstadt so gefühlt. Also da können halt wirklich so 50 Leute nebeneinander einfach sprinten ohne Probleme. Was sie auch getan haben. Und dann auf einmal kommt wirklich so ruckartig einmal so ein Trichter. Auf einmal stehen da dann halt die Gitter.
Und wer hätte gedacht, Kommissär auf der Rennstrecke. Irgendjemand ist 20 Meter durch die Luft geflogen.
Ja, Alter, das. Und da dachte ich mir, das kann doch, also es ist ja immer, ein UCI-Kommissär muss ja da sein. Es müssen ja Leute da sein, ne? Wie kann man da sagen, yo, top? Und die sind ja auch am Ziel. Die müssen das ja sehen und sich denken, ja, weiß ich nicht. Also vielleicht sollten wir da nochmal drüber gucken, können wir da irgendwas machen? Nee, passt so. Lass das so machen. Ey, das finde ich Wahnsinn. Ich kann mir solche Sprints, auch Mallorca-Challenge, da sprinten ja mittlerweile auch einfach so 10 Leute nebeneinander. Ich kann mir das nicht mehr angucken, weil ich so kurz vom Herzkasper bin. Das ist so, weil es sieht so gefährlich einfach mittlerweile für mich auch aus. So gar nicht mehr koordiniert und kontrolliert, sondern Ellbogen überall. Die sprinten ja mittlerweile auch alle die ganze um die 70 km/h. Oder wenn du irgendwo im Nahen Osten unterwegs bist, auch mal gerne um die 80 km/h, je nach Windrichtung. Ey, das ist komplett, komplett geisteskrank, was da abgeht. Also, ich weiß nicht, Andi, würdest du gerne heute noch ein Sprinter sein? Also so wie heute die Rennen irgendwie, weiß nicht, laufen
und ja,
wie
chaotisch das so, einfach ist. Also so Sprints gab es auch schon immer, ne?
Oh, nee, weiß nicht. Also wir können uns gerne mal alte Sprints anschauen. Jetzt wirklich so vom vor Corona, würde ich sogar was sagen. So chaotisch, ey, Also ich finde schon, dass das, das sieht einfach auch einfach nicht mehr geil aus.
Ja, wie gesagt, also es gab schon je nach Rennen, wusstest du einfach, ne, breite Straße, da sprinten am Ende 10 Mann nebeneinander, wie du es gerade beschrieben hast. Das waren jetzt auch damals nicht meine Lieblingssprints, aber die gab's, ne? Also auch bei Rennen, wo es jetzt, wie du sagst, jetzt nächste Woche geht, in 2 Wochen geht die UAE-Tour los. Die ist ja unter anderem bekannt für solche Sprints. Gab es damals bei der Tour of Katar, wenn kein Wind war, genauso. Ich glaube, ich war damals einer so der jüngeren Fahrer, die da vielleicht ein bisschen risikoreicher sind, gefahren sind. Heute hast du halt viel mehr von jungen Fahrern, die schneller hochkommen, ne? Die da vielleicht auch ein bisschen mehr reinhalten, weil sie es vielleicht auch nicht anders gewohnt sind von den Nachwuchsklassen. Weiß ich
nicht. Ja, das Thema schon öfters, wir brauchen jetzt nicht mal
die Fähigkeit, da so ein bisschen abzuschalten. So mit jedem Kilometer, der auf den letzten 10 Kilometern abgefahren wurde, ging so eine Gehirnzelle mehr aus, bis keine mehr übrig war. Ne? So ein bisschen. Also da hast du dann irgendwann auch Adrenalin und denkst dann nicht mehr so danach, außer ne, wenn man halt ein bisschen älter wird, dann irgendwann kommen die Gedanken und dann ist ja so der Zeitpunkt, wo man sich als Sprinter dann die Frage stellen muss, mache ich das, bin ich jetzt hier noch richtig, aber
was mache ich eigentlich?
Aber manche Typen haben da auch gar keinen Stress, ne? Also es gibt Leute, die bei solchen Sprints immer vorne waren, also sonst hat man immer gesagt, dann hast du so ein bisschen Lotterie, ob du da irgendwie heil durchkommst oder ob du überhaupt irgendwo durchkommst, um deinen Sprint zu fahren, und manche waren halt immer da, also die sogenannten Rollboxer, ne? Die gab es schon immer und behalten dann im Chaos den Überblick, und andere Sprinter leben halt davon, ne, dass vorher es ein bisschen schwerer ist, es alles so vorsortiert ist und am Ende ein Kraftsprint ist. Aber klar, ne, Material wird schneller, so, es kommen vielleicht doch ein bisschen mehr die Leute zusammen an, ich weiß es nicht, also ich gucke mir trotzdem gerne immer noch Sprints an, Paul.
Weil mittlerweile ist es auch so ein Countdown, also es stürzt halt einfach immer irgendjemand, also passiert halt, es gibt halt gefühlt kaum noch
Sprints. Ja, aber also ich sag mal, die meisten Stürze, wenn du mich jetzt, also glaube ich jetzt oder habe ich den Eindruck, die passieren nicht wegen Fahrern, sondern einfach, weil ne, die Streckenführung scheiße ist oder irgendwas im Weg ist, was nicht da sein sollte, ne, also mir fallen jetzt direkt so Szenen ein, wo auf der Zielgeraden halt so ein Speedbump ist, und sowas kannst du halt nicht machen, ne? Also ja. Da sind dann müssen andere Leute in die Verantwortung gezogen werden, und jetzt das liegt dann, glaube ich, nicht an einem Sport oder der Entwicklung des Sports, sondern einfach daran, dass da zu wenig für Sicherheit gesorgt wird. Das leidige Thema seit, weiß ich nicht, wie lange wir jetzt schon darüber sprechen.
Ja, klar.
Lass mal noch ein Thema.
Aber das war doch eigentlich das Einzige, was Spaß gemacht hat am Radfahren vor euch. Schönes Finale fahren.
Ja, aber nicht. Also ich mochte ja schon immer solche Sprints nicht, und vielleicht werde ich einfach auch zu soft quasi. Aber ja, ich gucke mir das halt nicht mehr so gerne an. Ja.
Lass mal noch ein Thema machen, bevor wir zu unserem Gast kommen heute. Zwischendrin will ich noch mal kurz sagen, herzlichen Glückwunsch an Familie Teutenberg, Lynn und Tim. Bronze- und Goldmedaille bei Europameisterschaft gewonnen. Aber ich würde sagen, das
Silber,
dürft
oder?
Ihr von ihr selbst hören. Silber gab es auch noch?
Ja, ich glaube, Tim Thorn hat ja in seiner Paradedisziplin im Ausscheidungsfahren nur eine Silbermedaille gewonnen, in Anführungszeichen. Kam aber gefühlt, glaube ich, gerade aus dem Flieger von Australien direkt auf die Bahn. Aber hat das Punktefahren gewonnen, ne? So wie ich mitbekommen habe. Und was ich auch gesehen habe, die Deutschen sind einen deutschen Rekord gefahren. Oder?
Ja. Vierer. Der junge Vierer. Noch ein Thema, bevor ich jetzt hier unseren Einladungslink weiterschicke. Tour Wildcard Selektion. Eure Gedanken dazu. Jetzt mal ganz abgesehen davon, ich musste natürlich so ein bisschen drüber nachdenken, weil man sich natürlich bei mir in der Firma für Arbeit irgendwie Hoffnungen gemacht hatte, mit den Unibet Rose Rockets auch zur Tour zu fahren dieses Jahr. Ich selbst habe das eigentlich nicht erwartet. Eigentlich war mir das schon relativ klar, dass das dieses Jahr nicht klappt. Allerdings hätte ich halt gedacht, ich kann da ja so ein bisschen Einblicke geben. Bas Tietema und die Jungs und die Firma selbst sagt, sie haben gute Beziehungen zu ASO und man arbeitet natürlich an dieser Tourteilnahme. Und die waren sich eigentlich selbst relativ sicher, nachdem die Vuelta Wildcards, kurze Erklärung hier, die ASO veranstaltet sowohl die Tour de France als auch die Vuelta. Die Vuelta Wildcards wurden aber schon früher verkündet und da waren die Rockets nicht dabei. Und das hätte ich halt auch erwartet. Ich dachte, dieses Jahr gibt es nicht die Tour, aber es gibt die Vuelta zum Einstieg. Und da die ASO keine Vuelta Wildcard an das Team vergeben hat, dachte man dann so, ich wollte es eigentlich auch nicht wirklich denken, dass es jetzt doch relativ wahrscheinlich eine Tour-Wildcard geben würde. Und hat dann da lange drauf gewartet und bei der Verkündung, man wusste auch vorher nichts, wurde dann klar, nein, es gibt sie nicht. Und das ist schon, ich glaube, teamintern hat man nicht damit gerechnet. Und ich versuche mich jetzt mal so aus der Beteiligtenrolle so ein bisschen rauszunehmen. Wenn man den Post der ASO mit den Tourteams sich anschaut und mal durch Kommentare geht, also das ist jetzt 2-3 Tage her, dass ich das zuletzt gemacht habe, aber da waren 700 Kommentare drunter und 680 Mal war derselbe Kommentar. So, warum habt ihr die Rockets nicht eingeladen? Was stimmt nicht mit euch? Also die Fanwahrnehmung, jetzt mal abgesehen von dem, dass ich da auch irgendwie beteiligt bin, ist schon krass. Die haben sich da halt schon ein krasses Standing aufgebaut. Und jetzt frage ich mich, ist das ein Statement von der ASO gegen dieses Konzept, was die da aufbauen? Oder ist es wirklich so, dass es jetzt rein sportlich dieses Jahr Kacharural begünstigt?
Bevor Andi sagt, darf ich direkt rein mit meiner, also was ich denke, was es ist? Und ich glaube, Andi kann darauf besser reagieren als andersrum, wenn ich es kurz darf.
Ja,
und zwar gerne. Also ich habe mir natürlich dazu auch ganz viele so Pressestimmen angehört und erstmal auch Presse auf der Seite, nicht von den Rockets, aber halt so prinzipiell, ey, vielleicht doch nicht so die richtige Entscheidung. Und ich finde, ein Artikel oder eine Überschrift trifft es ganz gut, wie immer Escape Collective. ASO picks the Spurs past over its future. Und ich glaube, also die ASO hat sich quasi dafür entschieden, den herkömmlichen Radsport, ne, einzuladen als das, was vielleicht der Radsport in Zukunft sein könnte, wie er aussehen könnte. Und ich glaube, dass, also meine persönliche Meinung, ich glaube, das ASO will weiterhin die Oberhand haben, was
das eigene
kommuniziert
Produkt
wird.
Kommunizieren
genau,
halt.
Genau.
Ne?
Ja, also ich glaube, das war, glaube ich, so ein bisschen so ein Ding, denen zu zeigen, ey, cool, was ihr macht, so nach Motto, aber wir haben immer noch die Kontrolle über das, was hier passiert. Weil was ja jetzt passiert ist in der Dynamik, ist zumindest mein, dass so viel, also erstmal, wenn Kronewegen jetzt das erste Rennen nicht gewonnen hätte und jetzt nicht so gut gefahren wären, die ersten Rennen, hätten sich ja so viele Leute, würden sich jetzt auch gar nicht in Anführungsstrichen aufregen. Ne? Man hätte so gesagt, okay, gut, die sind erst seit 2 oder 3 Jahren,
naja, gut,
2 Jahren pro
Team. Da würde ich jetzt mal gerne dazwischen grätschen, das ist halt, ne, Social, sagen wir mal, Social Media, das ist natürlich die Welt der Rose Rockets, ne? Da haben die ihre Fans und ihre Anhänger und die machen da natürlich Alarm. Was jetzt nicht bedeutet, dass die breite Öffentlichkeit da genauso denkt, ne? Das Beispiel ist ja auch oft so, wenn irgendwelche Creator beleidigt werden oder keine Ahnung was, dann kommen diese sogenannten Armies von denen an Followern und spammen dann alles zu. Ja, ich fand es auch schade, dass man das nicht gemacht hat, auf jeden Fall. Ich habe mich schon gefragt, Basti, ob du jetzt einen am Deckel bekommst beim Arbeitgeber.
Nee. Also es war niemals geplant, in 2026 da eine Tourteilnahme zu bekommen. Es hätte mich selbst mega überrascht.
Ja, aber so, okay, ich habe nicht im Vorfeld nicht mich so stark mit dem Thema beschäftigt, ehrlich gesagt, aber ich bin so ein bisschen davon ausgegangen, ne, weil ich das Projekt ja auch cool finde, auch schon seit längerem interessiert verfolge. Aber als dann hieß, okay, Kara Rural, dann Start in Spanien, Grand Depart, da wird mit Sicherheit auch das eine Rolle gespielt haben. Ne? Da geht es ja auch am Ende um sehr viel Geld, ne? So ein Grand Depart Grand Depart, sorry, wir sind ja bei einer französischen Rundfahrt, auszurichten, kostet einiges. Und dass dann vielleicht jemand in Spanien, der da involviert ist, ein spanisches Team da gerne mit dabei hat, hat wahrscheinlich dann auch mehr Gewicht. Und ansonsten glaube ich, da bin ich auch so ein bisschen bei Paul, dass sowas auch eine Rolle spielt. Und ich meine, wir wissen leider im Radsport, dass die Unternehmensführung der ASO sehr, 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 sehr konservativ eingestellt ist bei vielen Dingen. Und vielleicht waren die Rockets auch denen noch ein bisschen zu laut. Aber meiner Meinung nach, wie gesagt, auch ein Fehler, oder es ist auf jeden Fall super schade, so ein junges Team mit einem viel moderneren Approach sich zu vermarkten, nicht dabei zu haben. Ne? Weil ich glaube, im Radsport oder im Profi-Radsport ist sich jeder einig, dass das Modell, so wie wir das fahren, eigentlich auf sehr, sehr dünnem Eis steht und man sich in Zukunft da Gedanken machen muss, wie man das Ganze aufzieht. Und muss jetzt nicht jeder machen wie die Rockets, aber es wäre zumindest mal schön, dass so ein Team, ne, irgendwann mal dann dahin kommt. Aber ja,
eine Frage,
mit dem Start in Spanien, da habe ich dann auch gedacht, so, das hat natürlich die Chancen nochmal ganz schön geschmälert, glaube ich. Und das jetzt Total Energies, da ist dann wieder die französische Wildcard, die dann vergeben wird. Und wenn man sich das UCI-Ranking anguckt, ist dann halt ein Q365 auch im Ranking weiter vorne. Und auch gar nicht so wenig weiter vorne. Deswegen aus sportlicher Sicht wahrscheinlich auch
keine Frage.
Ja. Da jetzt aber mal kurz noch eine andere Sache. Also, was auch die Wildcards angeht, ne, du hast schon gesagt, die sind bei auch bei der Welt dann nicht dabei, was von der Tour, vom Tourveranstalter veranstaltet wird. Genauso wie ich jetzt gerade sehe, ich glaube, Paris-Nice und Dauphiné auch nicht, richtig? Mhm. Es heißt, ich weiß nicht, welche ASO-Rennen sie bekommen haben, wahrscheinlich. Hä?
Es steht noch Roubaix aus, da bin ich auch noch sehr gespannt.
Ja. Also ich glaube, also keine Ahnung, mein Eindruck ist wirklich so ein bisschen so ein freundlicher Schubs von der Seite.
Ehrlich gesagt, ein relativ unfreundlicher, oder? Also
ist
so ein bisschen Arschtritt.
Ja, keine Ahnung, weißt du, also wie Andi schon sagt, ne, ich meine, wenn du das Internet beherrscht irgendwie dann quasi auch so die öffentliche Meinung so ein bisschen, weil das ist, was nach außen transportiert wird, ist die Frage, wie viele Leute wirklich so denken, aber keine Ahnung, also ich, leistungsmäßig hätten sie es verdient, auch hinzukommen, also wie sie jetzt gerade Radrennen fahren, auch mit dem Kader, den sie jetzt irgendwie haben, ich kann mir gut vorstellen, dass die ASO hat damit auf jeden Fall ein Signal gesendet, sagen wir mal so, und ich bin gespannt, die Rockets müssen in eine Kommunikation mit der ASO gehen und das für die Zukunft klären, weil, darüber müssen wir auch mal nachdenken, das Hintergrundmaterial, was sie so sammeln über die Rennen, wie die Kommunikation gehen, so könntest du es bei der Tour ja gar nicht machen, weil die Tour ja so restriktiv ist mit das, was nach außen treten darf. Ich glaube, da gibt es sehr viel Gesprächsbedarf, weil irgendwann, wenn sie um die Rockets auch nicht mehr herumkommen, weil auch deren Sponsoren von der Tour werden auch ein Interesse da haben, an diesem Phänomen, oder was da passiert, mit dabei zu sein, da auch stattzufinden, weil das eine andere Zielgruppe eventuell auch ist. Von daher, da kannst du vielleicht dies Jahr noch machen, aber irgendwann wird das auch für die ASO schwierig, wenn die Rockets irgendwann weiter so wachsen.
Irgendwann haben sie eventuell auch genug Punkte. Ne? Ich frage mich jetzt halt, ob es wirklich so lange dauert, bis sie unter den besten 2 oder 3 Pro-Teams sind, punktetechnisch, und dann quasi gar nicht mehr drumherum kommen.
Du, ich glaube, bei einem Start in Frankreich sähe das Ganze schon wieder anders aus. Also ich glaube, das hat einfach eine Riesenrolle gespielt, dass jetzt eben ein spanisches Team noch die Wildcard bekommt, obwohl sie jetzt im UCI-Ranking auch noch einen Platz vor den Rockets sind. Aber,
bestimmt, aber Andi, sie haben keine Vuelta bekommen, ne? Und kein Paris-Nice und keine Dauphiné. Das ist schon, normalerweise sind das so die Steps zur Tour. Du kriegst die Vuelta, du kriegst vielleicht
mal den Paris-Nice. Schon, ne?
Aber du kriegst einen von diesen Rundfahrten, kriegst in der Regel auf deinem Weg zur Naturteilnahme irgendwann. Und da, die haben keins dessen bekommen. Das ist schon, das ist schon ein Zeichen, ne? Also,
genau.
Die sind gut genug auch jetzt schon gewesen für diese Rennen. und man wird halt nicht eingeladen. So.
Jetzt ist ja spannend, lustigerweise, die erste Grand Tour des Jahres hat ihre Wildcards noch nicht bekannt gegeben. Plus, Cofidis als da schon gesetztes Team hat schon verkündet, dass sie, oder nicht gesetztes Team, aber als Team, was eigentlich da gefahren wäre, hat schon verkündet, dass die Vuelta ihnen wichtiger ist und sie den Giro nicht fahren wollen. Und jetzt ist die Situation, dass man, ich glaube, gestern Strade und Sanremo Wildcard bekommen hat und jetzt noch aber auf, also was ich schon mal mega geil finde, ich persönlich bin ja eher Italien-Fan, wenn ich es mir hätte wünschen können, hätte ich gesagt, dieses Jahr Giro, nächstes Jahr Tour, so, das wäre mein Traum-Szenario gewesen. Da haben die selbst null mitgerechnet. Aber es gab auch schon mal eine öffentliche Verlautbarung, dass am 3.2., jetzt bei Aufnahme gestern, die Giro-Wildcards verkündet werden sollten, was nicht passiert ist. Also die setzen sich jetzt gerade nochmal hin und überlegen sich, was sie machen. Also als RCS, die Giro-Veranstalter, würde ich mir ja jetzt diese komplette Fanbase einfach holen. Ich bin mal gespannt, was da läuft, weil ich glaube, eigentlich wären die da nicht eingeladen worden. Aber es gab wohl schon Kommunikation mit RCS vom Team aus und da meinte RCS auch so, ey, wir dachten, ihr werdet da irgendwo eingeladen und kommt zu uns eh nicht.
Ja, es bleibt spannend, aber ja.
Eine Grand Tour wäre schon gut, halt auch so jetzt sportlich, ne? Wenn das Team wachsen will.
Ja, auch mit den, also ganz ehrlich, mit den Fahrern, die haben, ne? Also die können schon auch eine Grand Tour fahren. So. Zwei, glaube ich, auch schon schwierig so.
Mhm. Ja, eine reicht.
Giro jetzt auf Short Notice, auf jeden Fall auch eine Herausforderung. Also da hast du schon mal, was Höhentrainingslager und also was angeht, hast du jetzt schon mal einen Nachteil. weil
auch so jetzt von uns aus, ne, aus dem Produktdepartment, glaube ich, ist auch erstmal ein paar Leuten Stein vom Herz gefallen.
Ja.
Können wir auch nochmal ein Jahr üben.
Ja. Aber ja, wir werden es sehen, aber wie gesagt, ich fand auch die Pressestimmen interessant dazu. Also es ist jetzt mega. Nicht nur die Kommentarspalten waren voll, sondern auch die Presse versteht es auch nicht. Ja.
Alright. Daumen drücken für Bulgarien. Barcelona, Monaco oder Sofia? Ich hoffe, jetzt wird es wenigstens Sofa.
Ja, Sofia. Die Vuelta startet in Monaco.
Okay. Also, ey, hättest du mir jetzt einmal die Orte gesagt, hätte ich jetzt nicht sagen können, wo was startet, ne?
Ja, das ist eine gute Wer wird Millionär-Frage gewesen.
Nächste Runde Trainingrunde.
So, halt mir mal kurz an der Verpflegungsstation an. Bevor wir weiter über Aero-Werte, die neuesten Socken philosophieren, müssen wir kurz über Sicherheit sprechen. Und zwar nicht über Helmmodelle, sondern über eure Daten.
Ja, sicher. Wir haben heute wieder NordVPN im Besenwagen. Kennt ihr das? Man sitzt irgendwo in Belgien bei einem Klassiker im Café, will kurz das Ergebnis vom U23-Rennen checken und loggt sich dafür in das erstbeste offene WLAN ein. Das ist quasi wie ohne Hände am Lenker durch ein Schlagloch fahren. Riskant.
Oder das Problem mit dem Streaming. Du bist im Trainingslager in Spanien oder sonst wo, willst aber eigentlich das Rennen mit deutschem Kommentar sehen, weil du die Insider-Witze sonst nicht verstehst. Mit NordVPN wechselst du einfach virtuell den Standort zurück nach Deutschland und die Sache läuft flüssig wie eine frisch geölte Kette.
Ja, und wer das Ganze jetzt risikofrei testen will, es gibt eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Also geht einfach mal auf nordvpn.com/besenwagen und sichert euch einen Riesenrabatt plus 4 Monate gratis.
Außerdem gibt es den Bedrohungsschutz, der nervige Pop-ups und Tracker blockiert. Also weniger Müll auf dem Bildschirm, mehr Fokus aufs Peloton. Und das Ganze ist schneller als Andi im Zielsprint. Merkt man gar nicht, dass es im Hintergrund läuft.
Und wie immer findet ihr den Link auch unten in den Shownotes. Und jetzt abfahrt. Wollen wir noch kurz über den Andrea Piccolo.
Ja, viel zu reden gibt's ja nicht, ne?
Cycling Crime is back.
Ja. Er ist Cycling Crime, wirklich.
Der ist es, ja.
Andrea Piccolo, erstmal aus Team EF rausgeflogen wegen Handel mit Testosteron, oder? Mit Wachstumshormonen? Ja,
er hatte was dabei, oder?
Er hatte was dabei, man weiß nicht, was er damit gemacht hat.
Bestimmt nur dabei gehabt.
Dann kurzfristig karrieremäßig umorientiert und OnlyFans-Account promoted. Mit sich selbst drauf. Sexy Pics. Und jetzt in Neapel gefangen genommen worden mit Falschgeld.
Hat er auch nur dabei gehabt.
Anton denkt sich schon so, heute mal Hard Entrance hier. Wir schneiden heute nicht direkt, du kommst direkt in die Folge mit rein. Hallo Anton.
Krasser Karriereweg auf jeden Fall. letztes Jahr ging auf jeden Fall mal so durch ein paar Gruppenchats bei uns, ging ja mal so ein bisschen Content von OnlyFans rum, was er da so gemacht hat.
Habe ich auch gesehen, ja.
Ja. Aber da habe ich mir damals schon gedacht, das wird nicht so erfolgreich.
Ich würde sagen, ich stelle Anton kurz vor. ich habe hier schon, passt auch zu Anton heute, meine Dekoration vom Dyson heute. Einmal gelb-schwarze Pullover. Anton Schiffer, 26 Jahre aus Köln, ehemaliger Triathlet. Die Details folgen natürlich gleich. Hat sich 2022 überlegt, nach verletzungsbedingten Ausscheiden aus der Triathlon-Karriere, Radfahren geht besser als Laufen, ist meistens so, ist verletzungsunanfälliger. Ich fahre mal ein paar Rennen mit, ist glaube ich dann auch erstmal ein paar Grand Fondos gefahren, unter anderem auch Ötztaler und nahm aber bei der NRW-Bergmeisterschaft teil. Und ich meine, das wäre sein erstes Lizenzrennen gewesen gegen Leute, die das öfter machen. Und fuhr aufs Podium. Und das ist mir dann direkt aufgefallen. Und dann dachte ich mir, ich schreibe ihm mal auf Instagram. Und dann haben wir auch unseren WhatsApp-Chat eröffnet. Und Anton hat mir ein paar Daten geschickt, wie es halt so ist. Dann ist er da so ein bisschen ins Fonsi-Management mit reingeraten. War schon relativ schnell klar, auch jedem, dass der Motor riesig ist und da viel Potenzial ist. Ja, es wurden diverse KT-Teams kontaktiert, die keine Lust hatten, den Triathleten mitfahren zu lassen. Zum Glück gibt's Team Bike Aid, die dann doch öfters mal auch noch jemanden aufnehmen, der nicht so ins Raster passt. Anton ist dann da die letzten 3 Jahre gefahren und wurde immer besser. Ich glaube, ja, es gab hier und da mal Kontakt. Wir hatten schon vor längerer Zeit mal mit Dan Loran Kontakt, dann Richtung Bora Devo Team auch. Und Anfang dieser Saison, Anton kann es gleich nochmal genauer erzählen, war es dann auf jeden Fall augenscheinlich, dass das Potenzial langsam auch in Ergebnisse umgemünzt werden kann. Dieses Jahr wirklich, oder letztes Jahr, Saison 25, relativ früh schon in Griechenland Ergebnisse gefahren, Rundfahrt, zweiter GC, mit Beteiligung auch von Astana und so weiter. Haben sich dann auch ein paar größere Teams gemeldet und dann ist er ja bei der DM aufs Podium gefahren.
Davor war noch Strava.com Maria Wald.
Strava.com Maria Wald, Glessner Höhe auch, DM-Podium. Da haben sich dann tatsächlich, stand ich an der Strecke, bin eigentlich auch extra für ihn da hingefahren, hab dann vom Streckenrand aus schon mit Grisha unter anderem WhatsApps geschrieben und in der Woche drauf oder 2 Wochen später dann auch direkt erstes Rennen gewonnen und dann in seinem Traumteam untergekommen. Und jetzt von seinem ersten Einsatz zurück, denn im Besenwagen muss man immer erstmal World Tour Fahrer sein, bis man drankommt. Hallo Anton Schiffer, lange Einleitung.
Ja, vielen Dank für die umfassende Einleitung. War alles soweit richtig. Und bin gestern Abend relativ spät wiedergekommen aus Australien. Dementsprechend noch ein bisschen müde jetzt heute, aber den Podcast kriege ich, denke ich, so auch hin, ja.
Wie ist der Jetlag?
Oh, ja, die Nacht war kurz und die davor auch, aber zum Glück durften wir sogar Business fliegen. In den letzten Jahren hatte ja immer der Veranstalter das, glaube ich, gezahlt für die Teams, dann dieses Jahr nicht mehr, aber da hatten zumindest die Fahrer noch das Glück, dass sie so ein bisschen im Flieger schlafen konnten und dann lässt sich die ganze Reise doch ganz angenehm überstehen.
Ja, wann warst du wach heute Morgen?
eher das Problem, dass ich so spät eingeschlafen bin, aber der Schlaf wird nachgeholt. Genau.
Okay.
Wie lange hast du jetzt frei?
2 Wochen, dann geht's übernächsten Dienstag zur Ruta del Sol nach Spanien und da geht's dann weiter für mich.
Nice.
Ja. Ich würde sagen, die erste Frage, die sich so aufdrängt, ich denke auch bei den Leuten zu Hause, jetzt 26 Jahre alt schon, kein früher Einstieg, 3 Jahre KT gefahren, König der KT-Ärzten letztes Jahr bei der Deutschen Meisterschaft. Wie war der Einstieg in direkt die World Tour jetzt so gefühlt? Einfach mal so, was hast du gedacht und wie war's?
Der Einstieg war auf jeden Fall super da in Australien. War ein cooler Trip, eigentlich rundum gutes Wetter, lustige Jungs mit dabei. Wir hatten auf jeden Fall auch Spaß abseits vom Rennen und Training fahren. Also ich fand es rundum gelungen. Ist natürlich ein ganz anderes Rennfahren, viel kontrollierter. Ich hatte es letzte Woche, glaube ich, bei euch im Podcast in der Sprachnachricht gesagt. Ich hatte auch ein bisschen Gefühl, es wäre ein bisschen respektvollerer Umgang im Feld. Zumindest so den Großteil des Rennens dann im Finale wird natürlich schon Ellenbogen ausgefahren und nicht mehr drauf geachtet, wer neben einem fährt. Aber wir konnten da eigentlich den ganzen Tag schön weit vorne fahren und ich fand das eigentlich durchaus entspannender als die meisten Punkt-1er Rennen, wo irgendwie den ganzen Tag nur gekämpft wird. Also mir hat es gut gefallen, ja.
Ja, das sind die World Tour Rennen.
Du bist ja selber auch Sportwissenschaftler, wie war denn für dich so der Einstieg dann in das Team, was ja sehr technik-driven ist, ne? Also irgendwie überall guckt, wo man noch Sachen irgendwie verbessern kann. Hast du bis jetzt auch schon viel dazugelernt oder Dinge irgendwie
beigebracht? Hast du denen ein paar
Dinge beigebracht? Oder hast du denen auch schon beigebracht? Von wem bist du trainiert? Trainierst du dich selber? Also wie ist das für dich so, wenn man selbst mit einem wissenschaftlichen Hintergrund da reinkommt?
Sag erstmal deinen Hintergrund auch.
Also genau, ich habe Bachelor und Master in Sportwissenschaften studiert hier an der Sporthochschule in Köln, habe neben meinem eigenen sportlichen Dasein auch jetzt schon während des Studiums angefangen, im Coaching zu arbeiten, habe hier so ein kleines Leistungsdiagnostiklabor mit einem Kommilitonen aufgemacht, war auch immer mein eigener Coach in den ganzen Jahren, also habe mich da selber trainiert, die eigenen Diagnostiken gemacht, die eigenen Aerotests, also war eigentlich so im Prinzip mein eigenes Performance-Team und das habe ich jetzt, oder musste ich auch irgendwie so ein bisschen alles abgeben, ist natürlich auch gut mal Input von außen zu bekommen. Ich arbeite mit einem norwegischen Trainer, der heißt Espen Ereskøll zusammen. Da haben wir im letzten Jahr im Herbst dann angefangen. War für mich schon erstmal auch eine Umstellung, weil ich jetzt im Prinzip das machen musste, was mir gesagt wurde und ich nicht mehr da irgendwie selber meinen Trainingsplan.
Hinterfragst du die Sachen dann auch immer? Also wenn du was siehst, denkst du, würde ich genauso machen? Oder also wie schwer ist es da für dich dann, dem auch zu 100% zu folgen?
Ja, also in den ersten Wochen war es schon auch schwer, muss ich sagen. Aber man gewöhnt sich dann auch relativ schnell daran. Ich hinterfrage da wahrscheinlich mehr als so der übliche Radprofi. Der macht sich so meiner Erfahrung nach relativ wenig Gedanken über das Training und ist auch seit den Junioren oder spätestens das U23 in diesem System drin, wo dann halt alles vorgegeben wird. Für mich war das schon erstmal auch eine Umstellung. Gleichzeitig ist aber auch so, man kann das Rad im Ausdauertraining jetzt nicht neu erfinden. Das heißt, eine lange Einheit ist dabei, eine hochintensive Einheit ist dabei. Also es sind jetzt nicht vollkommen fremde Trainingsinhalte für mich. Und da verstehst du dann auch schon relativ schnell das System dahinter. Es ist ein bisschen anders als das, was ich davor gemacht habe. Ich würde sagen, der Fokus ist mehr auf den hohen Intensitäten. Ich habe früher eher auch immer Umfang viel gemacht, auch in den Intensitäten mehr Umfang, mehr Intervalle. Aber jetzt, die Intervalle sind deutlich hochintensiver, aber dafür vielleicht auch ein bisschen kürzer geworden. Aerotests haben wir auch schon gemacht auf der Bahn. Das sind dann natürlich gerade auch in diesen ganzen Technik-Sachen, hat man da Ressourcen, die ich da früher im Conti-Team nicht hatte. Also da haben wir keine Aerotests gemacht. Ich bin dann selber bei mir hier auf dem Feldweg hoch und runter gefahren, hatte mir so einen Aerosensor geholt fürs Zeitfahren. Aber das ist natürlich doch mal deutlich professioneller dann in so einem Team wie Wismar Liesebike.
Was würdest du sagen, welches Training ist härter? Dein eigenes oder das vom Team?
Also ich würde sagen, es gibt jetzt mehr Tage, die hart sind, aber so an einzelnen Tagen das Maximum raus und habe ich früher eher selber gemacht, weil dann, wenn man sich selber trainiert, ist ja auch, will man auch immer mal gucken, wie weit man es treiben kann und dann ist auch so ein bisschen die Intensitäten so ein bisschen auch immer Tests, so eine Art Test ausgeartet bei mir, wie viele Intervalle kann ich fahren und bei welcher Leistung. Das ist jetzt schon ein bisschen kontrollierter, aber dafür machen wir das halt auch an mehreren Tagen. Also früher habe ich das vielleicht ein oder zweimal in der Woche gemacht und jetzt sind es eigentlich so ja, fast jeden Tag mit einem Programm drin.
Und jetzt, wo du das komplett abgegeben hast und dich so ein bisschen drauf eingestellt hast, findest du das entspannter, dass du dir nicht mehr so deinen eigenen Plan machen musst? Oder ich meine, das ist ja auch so ein bisschen dein Ding, ne? So Zahlen und Daten, da gehst du ja drin auf, aber ist ja jetzt hast du ja theoretisch auch mehr den Kopf frei, oder?
Ja, das stimmt schon. Also ich analysiere das immer noch selber, guckt auch in, wir arbeiten jetzt mit Intervals zum Beispiel zusammen, guckt da immer rein in die Sachen. Also es ist jetzt nicht so, als würde ich mich gar nicht mehr damit beschäftigen. Das ist auch irgendwie so ein bisschen nicht nur mein Beruf, sondern auch Leidenschaft gewesen. Und auch als Radprofi hat man noch nach dem Training genügend Zeit, sich so in sowas reinzufuchsen. Also das mache ich schon noch, aber gleichzeitig lässt ja einen vielleicht ein bisschen entspannter so, oder man hinterfragt gleichzeitig nicht so viel, was man jetzt machen soll, sondern hat da so einen gewissen Stützpfeiler, der einem da vielleicht nochmal mit so einem zusätzlichen Blick und ich muss auch sagen, da ist auch der Espen sehr gut drin, der gibt einem da ein gutes Selbstvertrauen und redet einem auch immer gut zu, dass die Form stimmt, und das hatte ich halt vorher nicht, also das ist schon dann auch eine gewisse Hilfe, ja.
Aber da noch eine Anschlussfrage, ist es, hast du das Gefühl, am Ende ist es so ein bisschen, viele Wege führen nach Rom? Also es ist gar nicht so, dass man, also ja, kein, also der ist gut, der Trainer, hundertprozentig, aber du hast dich auch selbst viel mit dir selbst beschäftigt. Also glaubst du, dass am Ende der Input so ein bisschen egal ist, du wirst quasi beim Gleichen rauskommen, oder denkst du schon, dass das jetzt vielleicht was ist, was dich nochmal viel weiter nach vorne bringt?
Ja, es ist schwierig zu sagen. Also allgemein muss man schon sagen, dass im Ausdauersport viele Systeme funktionieren, das siehst du ja auch in der Weltspitze. Es ist ja nicht dann eine Trainingseinheit, die dich unbedingt dahin bringt, sondern jahrelange kontinuierliche Arbeit. Und dann ist es auch egal, ob man jetzt an einem Tag die oder die Intervalle fährt, solange man halt gesund bleibt, mit Spaß dabei bleibt, hohes Volumen trotzdem noch realisieren kann. Und das machen wir auch immerhin weiter noch so. Also ist auch immer so, je mehr man weiß, desto mehr versteht man vielleicht auch, wie viele oder wie unterschiedliches Training auf unterschiedlichen Ebenen wirkt. Und da habe ich manchmal eher das Gefühl, dass Leute, die sich nicht so gut auskennen, eher so das Gefühl haben, sie müssen jetzt unbedingt genau diese Intervalle machen. Und dann ist das eher so ein bisschen so fast schon Aberglaube daran, dass ein genau dieses Training jetzt nur weiterbringt. Und wenn man aber auch mit anderen Sportlern zusammengearbeitet hat, viele an sich selber und an denen auch ausprobiert hat, dann hat man eigentlich auf unterschiedlichste Einheiten gute Anpassungen gesehen. Und ja, ich denke, auch ja, einfach aufgrund dessen, dass ich noch nicht so lange in dem Sport bin, habe ich immer noch Potenzial, mich weiterzuentwickeln, unabhängig jetzt, ob das eine System so viel besser funktioniert als das andere.
Ja. Isst du jetzt mehr als vorher? Was man ganz oft hört, ne? Wenn Leute so irgendwie, die waren vielleicht schon jahrelang Profi, aber eher so bei Pro-Teams, die jetzt vielleicht noch nicht so hochprofessionell waren, die kamen dann irgendwie zu, ich glaube sogar ein Teamkollege von dir hat das vor kurzem gesagt, dass er nur noch am Essen ist. Ich weiß gar nicht, irgendein italienischer Rennfahrer, ich weiß gar nicht, ja. Auf jeden Fall irgendwer, ich glaube, es war einer, der zu euch gekommen ist, der kommt mit der Menge gar nicht klar. Also isst du viel mehr als vorher? Es ist auch eine Umstellung?
Also ich glaube, du sprichst da den Filippo Fiorelli an, der ist vorher, glaube ich, bei Bardiani gefahren, der war jetzt auch bei uns in Australien mit dabei, ist so ein Sprinter, der ganz gut auch über die Berge kommt. Ich glaube, also ja, ich habe jetzt keine riesige Umstellung in meiner Ernährung gemacht. Wir arbeiten da jetzt mit der App zusammen, der Foodcoach-App, da trackst du das alles nochmal vielleicht ein bisschen gewissenhafter. Aber ja, wenn sich das Trainingsvolumen nicht so großartig verändert und das Körpergewicht auch gleich bleibt, dann ist die Physiologie dahinter relativ einfach, dass man ja, an Kalorien auch nicht mehr so viel mehr zunehmen kann. Und das war jetzt auch ein Punkt, den ich selber früher auch schon gemacht habe. Also gerade im Training mich mit bei den intensiven und langen Einheiten mit hohen Mengen an Kohlenhydraten zu verpflegen. Das ist jetzt nichts, was ich in diesem Jahr erst gelernt hätte. Man muss schon sagen, aber mit dieser Foodcoach-App, das ist schon auch eine große Hilfe. Da kriegst du eigentlich deinen Teller vorgesetzt und musst nur noch essen und hast dann deine Nährstoffe drin, die du brauchst. Da war dann vielleicht früher so ein bisschen mehr noch Pi mal Daumen und Essen nach Hunger angesagt. Und jetzt ist es halt, ja, abgewogen und man weiß, wenn ich das esse, habe ich meine Kalorien, Kohlenhydrate, Proteine, Fette für den Tag drin und ja, das ist dann eigentlich schon auch eine gute Hilfe.
Da musst du ja bald gar nicht mehr nachdenken, wenn dir das alles abgenommen wird. Bin ich mal gespannt, wo dich deine, wie du deine Kapazitäten dann anders füllen willst. Aber so meiner Erfahrung nach waren die ganzen italienischen Ernährungsweisen und Weisheiten vor allem auch immer ganz besondere, in der Vergangenheit zumindest. Also ich glaube, so dieses Brot aushöhlen und das Innere nicht essen, um quasi professionell zu sein, das war so immer ein typisches Ding. Und dann bloß nichts anderes essen außer Pasta.
Und nichts trinken zum Essen. Auch ganz wichtig bei Italienern.
Und auch nicht zu viel, eigentlich immer nur mit Olivenöl und Parmesan.
Ja. Aber das Thema Essen können wir gleich beenden, weil was ich
keine Ahnung. Eine Anekdote habe ich noch. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich mal die Türkei-Rundfahrt gefahren bin. Und wir waren da eigentlich öfter in so Tourismushotels untergebracht mit dem entsprechenden Buffet. Und dann gab es immer eine Riesenschlange für wirklich schlecht durchgekocht, also viel zu durchgekochte Pasta in so einer richtigen Ölsoße. Da standen wirklich nur Italiener dran und standen da wirklich eine Riesenschlange und so rechts daneben so ein Riesenhaufen Reis, frisch gemacht, super geil, wollte keiner haben. Also war ich schneller fertig mit dem Essen auf jeden Fall. Aber die konnten halt auch nur Pasta mit Öl essen. Also.
Ich finde es, wo wir hier noch so an so Umstellungssachen sind, ich finde es bei dir ganz interessant, auch ich denke für einen Zuhörer, weil du ja den Weg jetzt gegangen bist, den sich vielleicht viele so erträumen oder sich fragen, wie funktioniert das? Irgendwie Quereinsteiger, nicht in der Jugend zum Sport gekommen oder zum Radsport gekommen, und dann irgendwie in Eigenregie auch noch selbst trainiert, natürlich irgendwie Riesenmotor, Riesenwerte, kommen wir vielleicht auch nochmal drauf zu sprechen, über 3 Jahre trainiert, KT-Rennen gefahren, auch international Rennen gefahren. Was du auch super gemacht hast, war deinen eigenen Progress jedes Jahr in Diagramme verpackt und so weiter, also auch ein gewisser Plan dahinter, nicht zu viel steigern jedes Jahr, das Volumen hochziehen, weil du schon selbst den Plan hattest, auch Profi zu werden oder halt zu gucken, kannst du es schaffen. Aber auch in diesen Jahren davor, die Werte hätten schon gereicht. So, also da hat man schon mit 6, irgendwas Wattschwelle und so weiter, konnte man schon Leuten E-Mails schreiben. Aber am Ende, weißt du selber oder wissen wir jetzt heute auch, es gab einen Zeitpunkt im Profiradsport, wo das gereicht hat. Mittlerweile musst du Ergebnisse fahren und dann hast du das 2025 geschafft. Vielleicht kannst du mal aus deiner Perspektive sagen, dieser ganze Weg, was hat dich dann dazu gebracht, Ergebnisse zu fahren? Oder was hast du gelernt?
Ja, mit Sicherheit, neben dem, was man an Watt aufs Pedal bringt, ist im Radsport halt einfach, wie man sich im Feld bewegen kann, in welcher Position man in den Anstiegen oder Schlüsselstellen unterwegs ist, ja, mindestens genauso wichtig. Und ich würde auch nicht sagen, dass der Prozess jetzt irgendwie abgeschlossen ist und ich das alles irgendwie schon perfekt mache, sondern es ist eigentlich immer noch so ein Ding, wo wir jetzt auch, also man hat zum Beispiel bei Wismar immer so einen Personal Development Plan und da war eigentlich auch immer so bei mir jetzt in den Gesprächen das größte Thema halt, dass ich da weiter dran arbeiten muss. Und ja, wenn man es halt nicht von der Pike auf lernt, ist es schon am Anfang schwierig, da sich zu behaupten, gerade wenn man dann in unsortierten, chaotisch gefahrenen Conti-Rennen unterwegs ist. Das ist einfach so die größte Schwierigkeit gewesen. Und da musste ich mich gewöhnen oder das auch erlernen. Und ich denke schon, dass man da einfach durch das Rennen fahren von Mal zu Mal besser wird, mehr versteht, wie das funktioniert. Und ja, jetzt im World Tour-Bereich ist es vielleicht sogar einfacher, weil du ein Team dabei hast, was dir dabei besser helfen kann. Nichtsdestotrotz ist es aber jetzt immer noch, wenn wir da in Australien irgendwo vom Corkscrew Hill sich positionieren muss, da war noch so eine breite Abfahrt, wo es mit 90 Kamera runtergeht vor dieser Linkskurve, wo es dann schmal wird. Das war dann auch für mich irgendwie, hatte ich so ein bisschen Respekt davor. Wir haben es dann ganz gut gemeistert, aber ich bin trotzdem jetzt nicht irgendwie in den Top 10 oder 20 um die Kurve gefahren. Also es gibt immer noch Potenzial, was ich, wie ich mich da verbessern muss und daran weiterarbeiten, verstehen, wie Radrennen funktionieren. Und ja, am letzten Rennen jetzt zum Beispiel am Sonntag war noch so ein Tagesrennen. Da habe ich auch den Fehler gemacht, dass ich in der letzten Runde am Berg zu weit hinten war und dann war vor mir ein Sturz, ich bin auch quasi in diesen Sturz noch mit reingefahren, habe mich nicht verletzt oder so, aber lag dann auch kurz auf dem Boden und dann war das Rennen vorbei und meine Teamkollegen, die es besser gemacht haben, waren halt weiter vorne und haben es dann geschafft, halt über den Berg mit rüber zu kommen. Matthew Brennan ist noch Zweiter geworden. Also da siehst du halt einfach, ja, wie wichtig das auch ist, daran weiterzuarbeiten.
Gab's dann letztes Jahr, du hast, wie heißt das Rennen, wo du Etappe gewonnen hast?
Sibiu Cycling Tour.
Ja. Gab es letztes Jahr irgendwann so einen Klickmoment dann auch? Es hat ja auf jeden Fall mehrmals für ganz vorne oder in Podiumsreichweite gereicht. Gab es so einen Moment, wo du dann, oder so einen Flow, den du hattest letztes Jahr, wo du sagen konntest, okay, jetzt kann ich das auch, bin ich selbstbewusst genug oder kann ich das auch einfach umsetzen?
Ja, es war eher so ein Prozess, würde ich sagen, als genau so ein On-Off- oder Klick-Moment. Mhm. Sicherlich hat da auch in Griechenland im Frühjahr das geholfen, dass ich da Zweiter geworden bin, dass ich so gemerkt habe, okay, wenn ich muss nicht mal mich unbedingt verbessern, aber wenn ich einfach meine Leistung abrufen kann und an der richtigen Stelle bin im Rennen, dann reicht das auch. Und das hat mir dann schon so ein bisschen auch Selbstvertrauen gegeben, dass ich, ja, jetzt vorher dachte ich immer, ich müsste mich noch großartig verbessern und um dann irgendwo vorne mitzufahren. Und dann habe ich eigentlich gesehen, okay, wenn du eigentlich an der richtigen Stelle bist, dann reicht auch das, was du bisher schon geleistet hast. Und ja, dann gewinnt man natürlich schon auch ein bisschen Selbstvertrauen. Und wenn man dann das Ergebnis nochmal woanders bestätigen kann, ist es dann umso schöner.
Hm. Hast du, wie viel Selbstvertrauen hast du aus deinen Strava-Comps rausgeholt?
Ich habe das eigentlich immer ganz gerne gemacht, auch so als Trainingseinheit. Dann habe ich mir ein paar Anstiege rausgesucht und bin die dann alle Vollgas hochgefahren. War dann so ein bisschen spielerisches, intensives Training einfach. Das machen wir jetzt leider nicht mehr so viel, muss ich sagen.
wir hatten ja, mal, also.
Ja, gut,
ich habe mir ein Trainingslager überlegt, das zu machen, aber dann meinte mein Coach auch, davon wird er gar nichts halten. Wir wollten in Spanien, hatten wir so eins mal uns rausgesucht, aber wird schon ordentlich trainiert und die Strava-Comps werden eher vernachlässigt.
Dann der Costa Blanca ist das Thema ja heiß, ne? Aber es gibt ja hier, Anton wohnt in Köln und es gibt hier im Umkreis auf jeden Fall ein paar Segmente, die seit Jahren eigentlich sehr berühmt sind und heiß umkämpft worden. Und ich würde schon fast sagen, du hast da die zwei wichtigsten schon geholt, außer die Rampe Bärenrad, das ist ja eher so ein Sprinter-Ding. Aber das eben angesprochene Segment Maria Wald, also ist in der Rureifel von Heimbach rauf zum Kloster Maria Wald, da gibt es ein Segment, das geht bis ganz oben, ne, also bis zur Bundesstraße. Das wird auch, ich glaube, vom Team Picknick Post NL für deren die Fahrer manchmal trainieren, genutzt. Aber wir hier als Kölner oder ehemalige Kölner Radprofis, wir sind immer nur bis zum Kloster Maria Wald gefahren. Und dieses Segment, das hast du auf jeden Fall geholt. Vor Nils Polit übrigens, der dann Zweiter ist. Und die Glessner Höhe hier in Köln, auch so ein kleiner Anstieg, den sich da Nils auch mal insbesondere vorgenommen hat. Da hast du ihn auch entthront. Also ich würde mal sagen, Anton Schiffer ist so ein bisschen der Angstgegner hier von Nils Pollitt geworden, glaube ich. Der muss da jetzt dann erstmal nachlegen, ne?
Ja, ich glaube auch, er nimmt das Ganze nicht mehr so wirklich ernst. Eins fehlt mir aber noch, das ist die Allratterhöhe. Das habe ich schon
Allratter-Main-Seite.
Ja, genau. Da muss man mit mehr Schwung, glaube ich, nach unten um die Kurve fahren. Das habe ich bisher noch nicht erreicht. Ich hatte es, glaube ich, ein, zwei Mal probiert. Aber vielleicht nach der Saison.
Kann Paul dir mal anfahren.
Sven Thurau.
Nee, ich glaube echt, dass ich nicht schnell genug dazu bin, weil ich habe nämlich auch schon mal eine negative Erfahrung mit Anton gemacht bei der Deutschen Bergmeisterschaft, ich glaube vor 2 oder 3 Jahren. in dem Jahr bin ich für meine damals noch Jungs, die ich trainiert habe, gefahren, ja, Jakob Gessner und Pierre Kolb, weil es bei dem Bundesliga-Gesamtsieg ging. Ich glaube, du bist der Deutsche Bergmeister geworden an dem Tag oder aufs Podium gefahren, eins von beiden. Und ich weiß nämlich noch, wie du jede Runde von vorne gefahren bist an diesem Berg. Und ich kannte dich damals halt nicht. Ich habe auch nur von dir gehört. Und ich habe immer die Zahlen, die ich mir auf dem Tacho gesehen habe, dachte ich, das ist ein bisschen zu früh da für jede Runde. Und vor allen Dingen, als wir dann alle irgendwann uns das halt zu viel war, bist du halt noch weitergefahren, diese Zahlen. Also da war ich halt schon sehr beeindruckt damals auf jeden Fall.
Ja. Also auch Angstgegner von Paul Voss.
Auch Angstgegner von mir.
Fang bloß kein Gravel an, Anton.
Ja, da ist halt zum Glück, sind ja noch andere Faktoren. Da kann ich immer noch mit anderen Dingen tricksen, aber also die ganzen Comps, die Anton holt oder sowas, ey, da braucht man sich halt leider auch gar nicht irgendwie rantrauen. Auch wenn Nils und Anton da noch ein Duell haben, also einfach runterstreichen von der Liste.
Ja, aber so Allrater ist wirklich Sven Thurau mit irgendwie vier Mann Leadout oder so. Also das
muss ich ja sagen, also so die Comps mit Leadout, auch was die Profis da machen in Spanien am Col de Rat, ne, das finde ich ja richtig schwach. Also wenn man Strava Comps fährt, dann alleine, oder?
Ja, ich glaube, es gibt einige, die sind gar nicht mehr alleine machbar. Also Col de Rat ist, glaube ich, alleine, das kannst du so vergessen, selbst Pogacar. Aber
das könnten die ja mal rausfiltern. Müsste ja eigentlich, könnten die ja eigentlich sehen, mit wie vielen Leuten man da zusammen hochgefahren ist, oder?
Vor allem sollte es eine profifreie Rangliste geben.
Aber da jetzt eine kurze Frage: Gibt es irgendeinen Com, den du unbedingt holen willst im Umland? Also der dir extrem wichtig ist?
Der hatte doch gerade gesagt, die Allrater Höhe.
Also man muss auch sagen,
ach, das so ist der einfach, ist, okay.
So wichtig ist mir das ist eigentlich auch nicht, aber ja, Allrater Höhe ist, glaube ich, den muss ich irgendwann nochmal schnappen, genau.
Redet ihr mal weiter, ich guck mal kurz, ich guck das Segment mal raus jetzt.
Ey, guck mal, du bist ja noch jung,
ich sag dir,
es gibt viele zurückgetretene ehemalige Profis, die auch gut waren, die jetzt immer noch, nachdem sie irgendwie schon seit 10 Jahren TV-Kommentatoren sind, stolz bei Instagram zeigen, dass sie immer noch den Kommen haben an der und der Stelle bei irgendeinem Radrennen. Also, sicher dir, was du dir sichern kannst, ja, weil irgendwann ist es das Letzte, was du noch hochzeigen kannst, dass du mal so leistungsfähig warst.
Ja. War nicht, also hier dein Teammanager Christian Niermann, der hat ja auch so eine Erfahrung gehabt, dass er auf einmal irgendwie noch E-Mails bekommen hat von Strava, dass Niklas Behrens die ganzen Koms in seine Heimatregion abgeräumt hat, als er da mal trainiert hat. Und der ist jetzt auch ein Teamkollege von dir. Ne? Also so kann es auch gehen. Und ich glaube, also dein Name ist mir tatsächlich ja auch das erste Mal so aufgefallen durch eine Benachrichtigung von Strava, Anton Schäfer, neuer Kom bei Maria Wald. Also ja.
Ja, ich glaube schon auch, dass das von Teams teilweise zum Scouting genutzt wird. Heute kam auch noch die Meldung von Wismar, dass sie so ein neues Nachwuchsprogramm machen, wo sie dann auch U17 und U19 Fahrer in den Ardennen irgendwo testen wollen an Anstiegen, wo man sich bewerben kann. Ist natürlich auch eine relativ realitätsnahe Rennsimulation. Und bevor man die Leute irgendwie alle ins Labor schickt und dort Leistungstests fahren lässt, ich glaube, bei Bora Hansgrohe gab es auch mal dieses Rookie-Programm, wo man irgendwo ein paar Segmente fahren konnte. Also ist schon eine.
Stimmt, den hast du auch. Den hast du auch geholt aus dem Bora-Programm. Da ist nämlich Zwiehoff Zweiter.
Ja, stimmt. Das ist irgendwo mehr Richtung Norden noch. Das habe ich auch mal hingefahren, ja.
Altena, Paul, da müssen wir hin. Das habe ich schon ein paar Mal gesagt. Das ist auf jeden Fall das Beste.
Ja. Muss schön sein, wenn man so gut ist, ey.
ich glaube, also im Radrennen ist dann schon noch mal das, was
du zählst. Aber ne, in der reellen Welt zählt Strava mehr als Ergebnisse, von daher. Also ich sagte, wenn du immer noch mal in eine normale Businesswelt gehst, dann kannst du eher mit deinen Strava-Coms auftrumpfen, als mit deinen Rennergebnissen aus deiner Profikarriere.
Naja, so eine Tour-Etappe wird, glaube ich, schon ziehen.
Ja, okay. Das funktioniert schon, aber sonst Strava rausholen und zu sagen, ich habe da und da den Com, damit beeindruckst du auch genug Leute.
Oh, ich habe gerade mal geguckt, ich habe nicht mehr viele übrig. Ich verrate jetzt auch nicht, wo die sind. Ich muss erst mal selber
ist ja auch ein bisschen, gemein, sobald dann da mal irgendwo ein Radrennen drüber fährt, dann ist es alleine auch fast gar nicht mehr schaffbar. Ne? Mit dem ganzen Peloton, da bist du so viel schneller. Von daher muss man da auch gucken, dass da noch nicht zu viele Radrennen irgendwo in der Gegend waren dann.
Auf jeden Fall. Bleiben wir doch nochmal kurz so jetzt in diesem Jahr, bevor wir nochmal so ein bisschen zurückspringen, jetzt geht's weiter. Du hast schon einen groben Rennplan. Auf was freust du dich jetzt dieses Jahr? Wie ist so die Kommunikation? Was sind die Ziele?
Ja, also Rennprogramm habe ich eigentlich schon komplett bekommen. Das wird dann im Dezember Trainingslager besprochen, zusammen mit dem Coach auch. Es kann sich natürlich immer viel ändern, so ein Radteam, das ist von vielen Ausfällen, Krankheiten, Stürzen und so betroffen. Aber also erstmal die grobe Planung habe ich. Genau, es geht dann weiter in Andalusien, Ruta del Sol. Danach fahre ich dann Gran Camino, Coppa Bartali, die deutschen Rennen, Eschborn-Frankfurt, Deutschland-Tour. Es gibt noch so ein White-Jersey-Programm in Wismar, das ist dann quasi so für Nachwuchsfahrer, wo die mich auch noch mit reingepackt haben, obwohl ich quasi vom Alter schon zu alt wäre mit 26, aber durch meine Erfahrung oder nicht vorhandene Erfahrung quasi auf dem Niveau bin ich da auch drin. Und dort ist dann halt das Ziel, dass wir auch kleinere Rennen, sage ich mal, gewinnen oder vorne abschneiden können. Und ja, von diesem Programm werde ich auch einige Rennen machen. Und dann gegen Ende des Jahres noch ein paar World Tour Rennen, auch die Polen-Rundfahrt, die Rennen in Kanada wahrscheinlich. In China bin ich noch unterwegs dann im Oktober. Also relativ lange auch jetzt von Januar bis Ende Oktober. Aber auch immer mal wieder Phasen mit nicht so vielen Rennen. Also ich glaube Anfang Februar habe ich irgendwie auch fast einen Monat frei. Und dann während der Tour de France sind wir im Trainingslager, wo dann auch keine Rennen anstehen.
Aber ich glaube so dieses, wie heißt das, White Jersey Programm?
Ja.
Hört sich eigentlich ganz geil an, aber ist glaube ich auch vielleicht cool mit so ganz jungen Rennfahrern um unterwegs zu sein. Ich meine, kennst du aus der KT-Zeit noch, aber ein bisschen professioneller jetzt alles. Aber ist ja nochmal irgendwie auch eine andere Dynamik, ne, innerhalb der Gruppe und wahrscheinlich nochmal Under Drive. Wahrscheinlich noch, weil du vorhin noch das Thema Spaß erwähnt hast. Ich gehe mal davon aus, dass du immer Spaß hast beim Radfahren, aber ich kann mir schon vorstellen, dass man bei solchen Rennen, wo man vielleicht auch ein bisschen mehr spielen kann, das schon auch geiler ist, als bei vielleicht, keine Ahnung, wenn man alles so World Tour fahren würde, ja.
Ja, auf jeden Fall. Das sind dann auch Rennen, wo viele Devo-Fahrer fahren. Ich glaube, hier zum Beispiel rund um Köln gehört auch dazu. Da fahre ich dann auch mit. Ist auf jeden Fall cool. Ich bin jetzt zwar noch kein oder noch nicht so viele andere World Tour Rennen gefahren, aber ich glaube, es ist schon noch so, dass dann in diesen Rennen vielleicht auch noch mal mehr es zur Sache geht. Und Matthew Benn zum Beispiel meinte auch, dass ihm eigentlich diese Rennen im letzten Jahr am meisten Spaß gemacht hätte, weil sich dann auch alle viel mehr noch committen würden. Und wenn du irgendwo ein gestandener World Tour Profi bist, da bist du vielleicht auf dem Punkt 1er oder Punkt Pro Rennen ist jetzt nicht dein Highlight mehr, aber wenn du halt irgendwo ein junger Nachwuchsfahrer bist, ist es halt das Größte, was du irgendwo bisher erlebt hast und dementsprechend ist dann auch der Ehrgeiz und die Motivation da. Und es waren auch zwei andere Neoprofis aus dem Devo-Team jetzt in Australien mit dabei und da hat man auch gemerkt, also was die teilweise für Motivation hatten, den ganzen Tag von vorne zu fahren. Tim Rex zum Beispiel, ich hatte glaube ich jede Etappe über 300 Watt im Schnitt, ist über Kilometer nur von vorne gefahren. Also dann hat man auch gesehen, dass sie auf jeden Fall Bock auf ihren Job hatten und der Team-Spirit war auf jeden Fall da.
Bock von vorne zu fahren. Hatte ich glaube ich noch nie.
Nochmal zum Thema ein bisschen professioneller. Ich habe es mir nicht nehmen lassen, letztes Jahr einen Tag mit dir mal nach Holland zu fahren, als dann alles geritzt war und die erste dieses Material abzuholen. Wismar Servicekurs auf jeden Fall beeindruckend, kann ich schon mal sagen. Ich glaube, ich habe es letztes Jahr schon erzählt. Ich habe auch noch ein paar Fotos. Ich habe mir die extra verwahrt für diesen Folgenpost, wo Anton zur Anprobe im Wismar Bekleidungszimmer dann ist und Fahrrad bekommt und Schuhe und alles mögliche. Ich glaube, wir haben Zeug im Wert von, weiß ich nicht, 30.000 Euro mit nach Hause genommen da und das war nur eine Garnitur. Das ist schon krass bei denen da. Ich glaube, was haben sie gesagt? 750 Räder haben sie da drin hängen. Jeder, auch die Topfahrer, alle ihre eigenen Bikestands da gehabt mit Namen dran und es war schon ein bisschen kleine Umstellung wahrscheinlich, oder?
Das Ding muss ja auch bewacht sein wie Fort Knox, oder? Ganze niederländischen Goldreserven liegen da auch noch im Keller.
Ja, ist auf jeden Fall was anderes. Vorher hatten wir das unseren Servicekurs in Blieskassel beim Matthias Schnappka da zu Hause quasi. hat auch seinen Charme, ne? Dann, die hat dann auch immer noch so ein paar Wohnungen oben drüber, wo man als Fahrer, gerade die ausländischen Fahrer, wenn die zwischen Rennen nicht nach Hause fahren wollten, konnten sie dann dort bleiben. Aber es sind natürlich ganz andere Dimensionen, auch ja, fast dreimal so viele Fahrer, wahrscheinlich zehnmal so viele Fahrräder. Das ist, ja, auf jeden Fall. Wir waren dann auch nochmal im November dort für so Team Days. Da hatten wir nochmal so einen Group Ride auch auf Ruvi gemacht, hatten da auch nochmal medizinische Tests und sowas. Die haben da auch noch so eine medizinische Abteilung, Leistungsdiagnostiken und so. Aber ja, ich denke, so in der Form ist es wahrscheinlich jetzt nicht was, bis man nur alleine hat. Ne? Da gibt es in den anderen, allen anderen World Tour Teams auch ähnlich große Performance Center. Und ja, da sieht man dann aber halt, was das auch irgendwie logistisch alles für ein Aufwand ist, so ein Radsportteam zu betreiben.
Gut, jetzt zu den wichtigen Dingen. Wie viel Triathlon steckt noch in Anton Schiffer? Also, ich weiß halt so, deine Freundin ist auf jeden Fall noch Triathletin, ne? Und du kriegst ja wahrscheinlich noch immer gute Dosis ab davon. Ursprüngliche Karriere war ja mal, hattest du da auch vor, Profi zu werden? Triathlon.
Ja, im Triathlon ist dieses Profi-Werden gar nicht so klar definiert, weil ja, es gibt keine Profi-Teams, sondern man ist dann irgendwo so auch ein bisschen alleine unterwegs. Es war schon so ein bisschen mit Nationalmannschaft und ich habe es schon auch immer auf einem hohen Niveau betrieben, aber ich hatte da jetzt ja nie so einen konkreten Plan, wie ich das dann irgendwie mal professionell ausüben werden will oder sollten. Aber allgemein, ich habe schon immer noch Berührungspunkte mit Triathlon. Selber mache ich jetzt nicht mehr so viel Schwimmtraining und Lauftraining, auch eher selten. So ein bisschen im Herbst habe ich das noch gemacht. Aber ja, ich arbeite auch noch mit einigen Sportlern zusammen, so in der Betreuung, die Triathlon machen. Verfolge auch die Profiszene immer noch selber. Von daher, ja, ich bin jetzt nicht komplett aus diesem Sport raus. Aber klar, der Fokus ist jetzt schon auf dem Radsport.
Ey, und ich wusste es auch nicht, aber Viktor Campenaerts auch Triathlet gewesen.
Ja, ich glaube aber, es ist schon relativ lange her, der hat dann etwas früher gewechselt, aber genau, Campenaerts, Niklas Behrens ja auch aus dem Triathlon kommt.
Also ist der komplette Campenaerts dann immer ohne Brille geschwommen?
Ja, das weiß ich nicht, aber er fährt zumindest ohne Brille Rad. Im Schwimmen ist es doch nochmal, glaube ich, wichtiger, dass man was sehen kann, ja.
Ja. Wäre das nochmal was für, also ist jetzt eine blöde Frage, ne? Gerade als erste Profirennen oder Worldtour-Rennen gefahren. Reizt dich das nochmal irgendwann vielleicht, ein Triathlon nochmal zu machen? Also dann vielleicht ja, mal so die langen Distanzen auch und so?
Ja, sicherlich. Auf das Schwimmen habe ich jetzt irgendwie aktuell keine Lust. Das war auch irgendwie früher immer so, wo es die größte Überwindung gekostet hat, das Training durchzuziehen. Das Wasser ist kalt, da schwimmst du den ganzen Tag nur hoch und runter auf der Bahn. Das ist jetzt nichts, was ich großartig vermisse in meinem Alltag. Aber gleichzeitig, wenn man dann auch mal wieder drin ist in der Struktur, dann fällt es einem auch dann relativ schnell wieder leicht, ja, irgendwie regelmäßig zum Schwimmtraining zu gehen. Oder war zumindest früher so, nach der Saisonpause dachte man sich auch immer, ob man jetzt nochmal irgendwie Lust drauf hat, ins Schwimmbad jedes Mal hin und dann da die Bahn zu zählen. Aber ja, aktuell sind jetzt keine konkreten Pläne, wie ich da irgendwie nochmal zurückkommen werde. Ich bin jetzt auch jetzt über die Jahre, insbesondere im Schwimmen, auch echt aus dem Training rausgekommen. Und das ist auch was, wo ja, die Technik und das tägliche Wassergefühl irgendwie so wichtig ist, dass man da jetzt auch nicht ja, von hier auf gleich mal irgendwie riesenschnell den Trainingsrückstand aufholen könnte. Aber ja, sicherlich so als Hobbyathlet irgendwann mal mit 40 plus oder so, gibt es ja auch einige Radsportler, die dann irgendwie im Triathlon wieder aktiv sind. Ich glaube, Greg van Avermaet
macht es dann auch bald.
Nee, Mann. Nee, also da könnte mich echt drauf festnageln, das wird nicht passieren. Keine Sorge.
Den habe ich mir mal notiert hier bei meinen Notizen, ob das jetzt ein Vorbild wird für Paul, aber
Nein, also kannst du wieder runterstreichen. Aber meine letzte Frage wäre, hattest du eigentlich überhaupt schon einen Hungerast? Weißt du, was es ist? Oder hast du dich von Anfang an immer richtig ernährt?
Ja, also Hungerast hatte ich tatsächlich früher relativ oft, also ganz früher, als ich noch Triathlet war, da war es auch nicht so unüblich, dass man halt mehrere Einheiten an einem Tag gemacht hat. Und dann sonntags zum Beispiel bin ich immer morgens lange gelaufen, irgendwie so 15 bis 20 Kilometer. Und direkt danach dann immer aufs Rad gegangen, weil ich meistens nachmittags im Schwimmbad noch gearbeitet habe als Bademeister oder Rettungsschwimmer.
Und dann hatte ich tatsächlich. Nee, sag schon. Warst Bademeister?
Ja, und da.
Also
Rettungsschwimmer.
Bademeister.
Ja, geil. Quasi. Aber.
In Köln gibt es doch gar keine Rettungsschwimmer, die heißen doch alle Bademeister da, oder?
Ich glaube, Bademeister muss man, glaube ich, eine Ausbildung machen, um sich so nennen zu dürfen. Aber ich hatte auf jeden Fall damals dazwischen wenig Zeit, um mich noch großartig zu verpflegen. Und damals ja auch noch nicht den Hintergrund mit dem Studium, dass ich wusste, wie viel man da pro Stunde zu sich nehmen musste. Und da bin ich eigentlich jeden Sonntag immer so grau vom Training gekommen, dass ich im Schwimmbad, glaube ich, meine Pflichten auch nur so halb nachgehen konnte, weil ich mich noch mit Erholen beschäftigen musste. Also das war damals zumindest immer, wie ich das in Erinnerung hatte, ein sehr harter Tag, der Sonntag. Von daher ist mir das Gefühl nicht fremd.
Okay. In welchem Schwimmbad denn?
Ja, du weißt jetzt, wie die Folge heißen wird.
Ja, ich habe schon aufgeschrieben, der Bademeister.
Der Bademeister, ja. Aber auch interessant, dass man für Bademeister... Also ich hätte jetzt eher gedacht, dass man als Rettungsschwimmer quasi was machen muss, um sich so nennen zu dürfen, aber als Bademeister.
Du musst noch mit den Fingern pfeifen können.
Ja. Nee, als Rettungsschwimmer, klar, du musst auch Rettungsschwimmerabzeichen haben. Das hatte ich damals auch. Und das war bei uns damals im Brühl in Karlsbad. Da habe ich da einmal gearbeitet. Oh, okay.
Nee, das kenne ich nicht. Ich kenne nur hier Wilmersdorfer Stadion. Ja, als Bademeister musst du die ganze Rettungsschwimmerausbildung, Prüfung musst du in Badelatschen machen können. Ja. Und mit einer Pfeife im Mund noch.
Ja, Fun Facts aus dem Besenwagen.
Wie bist du zum Sport gekommen als Steppke? Eltern sportlich gewesen? Wie hast du rausgefunden, dass du eine Maschine bist?
Ja, es war eigentlich so eine Kombination. Insbesondere mein Vater war früher auch immer sportlich, war eher so Mittelstreckenläufer, deswegen hatte ich damals mit Leichtathletik angefangen. Und dann hatte ich ein paar Freunde bei uns, bei mir in der Schule in Brühl, und die waren im örtlichen Triathlon-Verein. Und da bin ich dann als Jugendlicher, ich glaube so mit 10 oder 12 Jahren, einfach mitgegangen in den Verein. Da gab es dann auch so eine Jugendgruppe, da habe ich dann trainiert und so hat es das dann angefangen. Und am Anfang dann auch immer viel mit meinem Papa Rad gefahren und das Lauf- und Schwimmtraining dann halt im Verein gemacht. Und dann bin ich irgendwann nach Köln mit Studium und auch mit dem Triathlon-Verein gekommen. Und das hat sich dann da so ein bisschen intensiviert, sage ich mal.
Ja.
Also ich habe mir noch aufgeschrieben, dass wir heute mal wieder Playlists machen können, weil ich weiß, dass Anton einen relativ stabilen Hip-Hop-Geschmack hat.
Das wäre nämlich jetzt, das wäre tatsächlich jetzt meine Frage oder mein nächster Punkt gewesen. Wir könnten mal hier wieder ein bisschen Input für unsere Playlist holen.
Ja, ich höre immer gerne Hip-Hop, auch viel so Deutschrap. Aktuell, was kann ich da empfehlen? Es gibt einen ein bisschen unbekannteren Rapper, der heißt Paul K., also wie Paul hier aus dem Besenwagen. Den höre ich mir ganz gerne an. Der hat ein Album gemacht, das letzte, da finde ich eigentlich fast jeden Song gut. Oder was ich mir auch ganz gerne noch anhöre, sind so Shindy oder Reezy. Da kann ich eigentlich auch viele Sachen empfehlen.
Ein Song muss raussuchen.
Oh, ein Song, da gucke ich auch mal schnell in mein Spotify rein. Was habe ich so in letzter Zeit viel gehört?
Hattest du eine Bushido-Phase oder bist du zu jung dafür?
Auch früher, ja. War ich auch schon auf einem Konzert.
Es gibt, glaube ich, niemanden, der die Phase nicht irgendwann hatte. Ne? Also ich glaube, da kommt man nur schwer drum herum. Ja. Auch wenn man sich nicht eingestehen will.
Dann sage ich als Song, jetzt muss ich einen rausfinden, ist natürlich nicht so einfach. Was ich mache von Vega und Shindy, das ist auf jeden Fall ein Song, den ich in letzter Zeit viel gehört habe.
Okay, Boys, wer ist bereit?
Ach so, wir auch.
Ja, na klar.
Boah,
ich habe eine ganze Weile Zeit gehabt.
Tame Impala, My Old Ways. Das fand ich irgendwie, nachdem ich einen Leistungstest fahren musste. bin ich nicht unbedingt wieder in alte Gewohnheiten verfallen. Immer noch nicht, aber kommt. Mit dem Wetterumschwung kommt auch das also Trainingspensum wieder.
Ich werde jetzt einen Song nennen, der mich viel Credibility kosten wird. Aber
Paul, da, was du hier schon drauf gepackt hast, da weiß ich nicht, wie viel Credibility noch übrig ist.
Ey, nee, ey, komm. Also so schlecht war es jetzt nicht. Aber habt ihr Grammys geschaut?
Nee. Nee, nicht wirklich.
Aber
jetzt nee, mit Bad Bunny?
Nee, nee, nicht Bad Bunny. Ey, Junge, ey, Alter, da habe ich eigentlich ein Trauma mit dem. Und zwar, als ich in Girona gelebt habe, so 10 bis 16, 17 so, wenn ich da in Clubs war, da haben die ja nur so Musik gespielt, so Bad Bunny Musik. Und Bad Bunny sah halt damals so anders aus. Und ich habe dann jetzt die ganze Zeit immer nicht gewusst, dass das Bad Bunny ist. Also ich habe da quasi einen Namen gesehen und das Gesicht dazu, es hat nicht gepasst mit dem Bad Bunny, den ich kannte, so aus den 10er-Jahren noch, der in Girona ganz viel gefeiert wurde, weil der nämlich noch Glatze hatte und er aussah wie, also anders auf jeden
Pitbull.
Fall. Wie Pitbull, genau. auf jeden Fall, nee, da bin ich noch nicht reingeraten. Aber ich fand tatsächlich Justin Bieber, Yukon, das Lied, das fand ich echt. Aber nur die Live-Version, muss ich sagen. Den Rest finde ich auch nicht gut. Live-Version, muss ich sagen, hat er gut gemacht. Ich höre den Typen nicht, aber das fand ich leider gut.
Gut. Ich bediene dann wie immer das andere Spektrum und sage, in letzter Zeit viel gehört, Duality von Slipknot. So.
Okay.
Ja, und
wird draufgepackt auf Radio Besenwagen. Können wir ja mal wieder teilen, den Link demnächst. Danke fürs Befüllen übrigens, wie immer. Das machen wir nicht selbst, machen Hörer von uns. Haben wir noch irgendwelche Sachen zu besprechen? Na, Anton, letzte Worte?
Von meiner Seite aus gibt es keine Themen mehr. Nee.
Grüße meine Mutter.
Liebe Grüße, ja.
Andi, Paul, Fragen?
Nee, du, ich bin zufrieden.
Ich auch. Also ich werde auf jeden Fall, das kannst du dir aber schon vorstellen, noch mehrere Voicemails dieses Jahr von dir einholen, von deinen verschiedenen Stationen, die du so abklappern wirst. Begleiten wir dich so ein bisschen übers Jahr. Neoprofi, auch wenn schon alt. White Jersey Group.
Wir sind gespannt. Wie dürfen wir das dann, die Rubrik nennen? Unser Anton oder hast du einen Spitznamen?
Ja, das ist natürlich, kannst dir was überlegen.
Ja, jetzt in Australien war das Thema Anton aus Tirol irgendwie ganz groß. Da haben die den Song entdeckt.
Ja, aber das, das funktioniert gar nicht. Du bist kein Österreicher. Also fängt damit schon an.
Du hast nicht so richtig Anton aus Tirol-Vibes, musst du gestehen.
Gar nicht.
Ja, ich glaube, die kennen auch einfach nur den Namen und deswegen haben sie mich dort immer Tirol genannt, aber ansonsten keine Spitznamen.
Die eigentlich. Haben dich Tirol genannt?
Keine Spitznamen. Ja, kein Toni, kein...
Nee.
Boah, da müssen wir was basteln.
Anton ist ja ein typisch, ich will jetzt nicht unbedingt Kölner Name sagen, aber schon hier im Rheinland wird er verbreitet. Und in Köln macht man ja aus Anton eigentlich immer Tünn. Aber
ja, dann nehmen wir das.
Heutzutage auch nicht mehr.
Ja,
das ist echt der Tünn, ist Anton.
Ja.
Das hätte ich nicht gewusst.
Ja, aber
ich nicht
Andi, wie sagt man unser Tünn oder wie würde man
der
das
lange
sagen?
Lange Tünn.
Ja.
Nee, aber wie sagt man unser bei euch dann?
Unser.
Okay. Okay.
Uns Tünn.
Okay. Uns Tünn. Ja, siehst du, so entstehen Spitznamen. Uns Tünn.
Sehr gut.
Aber jetzt wirst du auf der Straße nur so angesprochen.
Sehr gut, kann ich mich mit abfinden. Ja.
Alright, dann vielen Dank für deine Zeit.
Danke dir.
Danke für die Einladung.
Und bis gerne. Bald. Schön, dass du da warst. Und wir sehen uns.
Ciao.
Bis dann. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.